Willkommen zurück bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Roland Düringer ist heute zu Gast. Die allermeisten werden ihn kennen, wer ihn nicht kennt. Ein sehr, sehr bekannter österreichischer Schauspieler und Kabarettist. Er war bei der BTC 23 in Innsbruck. Er ist ein Freund von Rahim Tajizadegan, der ihn auch dorthin gebracht hat. Und er fand es richtig cool dort. Er fängt jetzt an, sich mit Bitcoin zu beschäftigen, aber unser Gespräch, das geht viel, viel weiter. Am Ende des Tages sprechen wir darüber, was ist eigentlich ein gutes Leben und wie lebt man das in dieser Welt permanenter Aufregung und permanenter digitaler Ablenkung. Wie kann Bitcoin da helfen? Welche Fragen hat Roland zum Thema Bitcoin? Welche Skepsis treibt ihn vielleicht auch um? Und wo sieht er die Chancen und Hoffnungen, nicht nur im Bitcoin selbst, sondern auch in der Community und bei den Menschen, die er getroffen hat? Einer meiner längsten Podcasts bisher, aber ich garantiere euch, er ist jede Sekunde wert. Viel Spaß bei dieser Unterhaltung. Ich darf sagen, herzlich willkommen, Roland Düringer bei Was Bitcoin bringt im Studio. Servus.
Servus, Nico. Schaut aus, wie wir uns abgesprochen hätten mit dem grünen Hemd, gell? Aber es ist nicht der Fall.
Nein, wir haben uns nicht abgesprochen. Das, ja. Das Problem ist, ich kann mir jetzt nicht, ausziehen und das Weiße rausholen, weil es ist zwar noch Oktober, aber es ist hier hinten immer wirklich, wirklich kalt. Okay. Wir haben uns kennengelernt in Innsbruck. Mhm. Was treibt einen bekannten Schauspieler und Kabarettisten zu einer Bitcoin-Konferenz nach Innsbruck?
Ein Bekannter vom bekannten Schauspieler, ein lieber Freund von mir, der Rahim Tajizadegan, den ich schon einige Jahre kenne, den ich wirklich sehr schätze und für einen der klügsten Köpfe, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, persönlich halte, hat mich gefragt, wie dort hinkommt und dort auf der Bühne was sage. Und da habe ich mir eigentlich gar nicht getraut, allein dorthin zu gehen, was zu sagen, weil ich kenne mich halt überhaupt nicht aus bei Bitcoin, aber was soll ich denn da sagen? Ja. Und dann haben wir uns geeinigt, dass wir ein Gespräch auf der Bühne führen miteinander und so bin ich hingekommen dort, ohne Erwartungen, ohne Vorurteile. Und ja, das war für mich so, wie wenn jemand anderer bei einer Konferenz über Nanotechnologie vielleicht eingeladen ist und keine Ahnung, oder bei einem Zahnärztekongress und die reden. Aber was mir sofort aufgefallen ist, und das ist Teil meines Berufes, ich bin ja Verhaltensforscher eigentlich, weil ich muss ja, um Menschen spielen zu können, muss ich verstehen, wie sie funktionieren, warum sie so funktionieren und ob ich auch so funktionieren könnte. Mhm. Und was für mich total auffällig war, am ersten Blick haben wir gedacht, schau, das ist wie bei einem Motorradtreffen, haben sie alle das gleiche Leiberl an, da steht überall Bitcoin halt oben statt irgendeiner Motorradmarke. Ja.
Und hohe Männerquote.
Hohe Männerquote, genau. Und ja, so. Klar. Und dann habe ich aber mit den Menschen halt geplaudert und dann ist mir etwas aufgefallen, da war niemand unangenehm. Das waren sehr unterschiedliche Menschen, total unterschiedliche. Alte, junge, wenig Frauen.
Aber immer mehr. Männer. Du warst das auf den anderen Konferenzen nicht, aber die Quote steigt enorm.
Okay, möglich. Kann schon sein. Ja. Ältere, jüngere, gebildetere, ungebildete, ohne das jetzt als Wertung zu nehmen, sondern einfach so, wo sie herkommen, bodenständige. Ja. Lustigerweise Menschen, die ich kenne, über drei Ecken sogar.
Ah ja?
Ja, die über drei Ecken. Also nicht, die mir auch noch her, wir kennen uns von, den kenne ich auch, ja, und so. Ein Bauer aus dem Waldviertel zum Beispiel war dort. Ja. Und das waren alles total angenehme Gespräche. Und ich dachte, hey, irgendwie ist da ein guter Spirit und eine gute Stimmung und mit denen, die einen Segeltörn auch machen. Und die machen mit sehr wenigen Menschen einen Segeltörn. Muss ich dazu sagen. Mhm. Also, und das war eigentlich das, was dann das Interesse an dem Ding geweckt hat. Wobei ich schon sagen muss, ich beschäftige mich seit der Jahrtausendwende ein bisschen so mit, könnte es nicht auch anders gehen und könnte man diesen Wahnsinn nicht irgendwann mal beenden, den wir alle in irgendeiner Art und Weise leben. und habe mich in den letzten 25 Jahren damit auch teilweise unbeliebt gemacht, bei vielen wahrscheinlich, mit dem, was ich gesagt habe. Und auf dieser Reise zu, was ist eigentlich Leben, ja, was für Dinge haben einen Wert im Leben, habe ich eine Begegnung eben gehabt mit dem Rahim dann, da habe ich den kennengelernt, wir haben ein Buch geschrieben miteinander über die Erziehung.
Das wird natürlich verlinkt und das hast du mir schon erzählt, es ist jetzt trotzdem neu, weil ich habe es schon wieder vergessen, aber dass der Rahim einer der schlauesten Köpfe ist, die man so kennt, und das schreibe ich sofort. Ja. Ich hatte ihn ja auch schon zu 6 Folgen hier im Studio, also nicht ohne Grund. Ne?
Ja. Und ich kann kurz erzählen, wie ich zu dem Rahim gekommen bin, indem ich etwas gemacht habe, was der Herr Thüringer mal also gar nicht macht, indem ich sowas wie einen Fanbrief, eine E-Mail geschrieben habe. Ich habe mir ein Buch gekauft, am Weg mit dem Zug in irgendeiner Buchhandlung auf einem Bahnhof mit dem Titel Vom Systemtrottel zum Wutbürger. Das hat mich damals interessiert, weil ich selber mit einer Wutbürgerrede Aufsehen erregt habe. Ich weiß nicht, wann das war, 2012 oder was, oder keine Ahnung, irgendwann war
das. Das ist gar nicht so lange her, aber es fühlt sich an wie eine Ewigkeit.
Wie eine Ewigkeit, ja. In einer satirischen Fernsehsendung mit dem Freddy Dorfer damals, und das hat irgendwie Wellen geschlagen dann. Und da habe ich gedacht, aha, Wutbürger, da scheint, dann habe ich das Buch gekauft und habe dieses Buch gelesen, und das hat er gemeinsam mit dem Eugen Maria Schulag, einem anderen Philosophen, geschrieben, auch ein Freund von mir. Und das ist, habe ich das Buch gelesen und dachte, ja, genau so. Es sind so viele Parallelen gewesen, so von Erkenntnissen, was Leben eigentlich ist und was da draußen momentan passiert. Und sie schreiben auch über einen Garten, dass man sein eigenes Leben betrachten sollte wie einen Garten, den man pflegen muss, seine eigene Lebensgeschichte. Ja. Man muss Dinge sehen, es kann nicht alles funktionieren, manches geht auf, manchmal hört man von Dingen zu viel. Ja, es ist auch wichtig, dass man seinen Garten einfriedet, dass man sagt, halt, stopp, das ist mein Bereich und so. Also lauter so Dinge, wo ich denke, ha, da finde ich mich sehr oft wieder, und dann habe ich eben wirklich geschaut, wer sind diese Herren, die das geschrieben haben, habe die gegoogelt und bin auf das Institut für Wertewirtschaft gestoßen und habe da eine E-Mail hingeschrieben, das Gott, ich bin der Roland Thüringer, bei euch ein Buch gelesen, und ich finde das einfach wahnsinnig gut, und das hat mir auch sehr geholfen, dass ich dieses Buch gelesen habe, und dann haben die geantwortet und so haben wir uns kennengelernt und so bin ich zum Rahim gekommen. Ja.
Echt erstaunlich, dass man heutzutage einfach in der Buchhandlung ein Buch mitnimmt, das so einen tiefen Eindruck dann hinterlässt. Ohne Empfehlung, ohne Amazon-Sternchen, einfach nur beim Vorbeigehen, oder?
Ja, aber vielleicht eben deswegen. Mhm. Weil es eben nicht so ist, dass, wie es halt ist, wenn man es auf Amazon reingeht, dass dir irgendwie etwas empfiehlt für dich, man glaubt, das ist gut für dich, sondern das, was gut für einen ist, das kommt vielleicht irgendwo. Ich habe zum Beispiel einmal ein Buch gekauft, ein sehr dickes Buch, ja, das habe ich nur deswegen gekauft, weil ich ganz einfach den Titel nicht verstanden habe. Das hieß Antifragilität.
Ja, Nassim Taleb.
Genau. Ja. Ich denke mir, was ist Antifragilität? Und weil ich wirklich keine Idee gehabt habe, was das sein könnte, aber das kaufe ich jetzt. Und habe es gekauft, bin froh, dass ich es gekauft habe. Auch ein gutes Buch.
Sehr, sehr, vor allem ein wirklich interessantes Konzept, ja. Das mit Bitcoin ziemlich viel zu tun hat.
Ja, und da sind wir jetzt beim springenden Punkt. Auf dieser Reise von, hey, Moment, da läuft was falsch, was passiert denn da? Beginnend mit 9-11, so, Moment mal, was erzählen uns jetzt gerade, was geht da ab und so. Auf dieser Reise habe ich viele Begegnungen gehabt mit Büchern, mit Menschen, aber auch mit Dingen, die in mein Leben gekommen sind, wie zum Beispiel der Garten. Mhm. Das heißt, die Natur nicht nur als etwas zu betrachten, das ist halt da, das benutzt man, sondern einfach, das kann man pflegen, das kann man hegen. Das ist was Lebendiges. Also, hätte man vor 20 Jahren nie gedacht, dass der Herr Thüringer jemals einen Jagdschein machen wird, zum Beispiel, dass der auf die Idee kommt. Ich habe ein Jäger war für mich, also wenn ich einen Jäger gesehen habe, da schaut ein Volltrottel an, ein Jäger. Und ich habe mir einfach wirklich die Mühe gemacht, mich sozusagen weiterzuentwickeln. Und es sind Bücher gewesen, es sind Menschen gewesen. Und auch immer der Austausch mit Menschen, die vielleicht gar nicht so, sage ich mal, nicht so schätze von dem, was sie tun, aber trotzdem mit ihnen zu reden, auch auszutauschen und einmal deren ihre Weltsicht zu sehen. Also die Grunderkenntnis der letzten Jahre war eigentlich, glaube ich, nichts. Ja. Weil nicht nur das, was die anderen sagen, sondern auch das, was du denkst, glaube ich nicht. Weil es ist nur das, was du denkst. Es hat nicht wirklich was mit einer Realität zu tun.
Verlässlich, ehrlich und authentisch. So stelle ich mir meinen Bitcoin-Broker vor. Und Coinfinity deckt diese Werte wirklich voll ab. Egal ob Sparplan oder Einmalkauf, egal ob kleiner Sparer, großer Investor oder Firmenkunde, niemand ist so kompetent und erfahren wie das Team in Graz. Dort gibt es ein Geschäft, wo man jederzeit vorbeikommen kann, um über Bitcoin zu plaudern. Aber natürlich ist Coinfinity von überall erreichbar, per App und Website. Bringing Bitcoin to the people seit 2014. Und jetzt erst recht. Gleich reinschauen bei coinfinity.co. Bitcoin selbst und sicher zu verwahren ist einer der wichtigsten Schritte auf dieser Reise. Und der beste Begleiter hierfür ist die Bitbox O2 Hardware Wallet. Entwickelt von einem Team von echten Cypherpunks, hergestellt in der Schweiz und vollständig Open Source. So stelle ich mir eine Hardware Wallet vor. Und vergessen wir nicht, Bitcoin ist eine Revolution, solange ich meine eigenen Schlüssel halte. Not your keys, not your coins. Der Spruch, der kommt wirklich nicht ohne Grund. 5% Rabatt gibt es mit dem Code Was Bitcoin bringt. Gleich reinschauen bei der Bitbox O2 Hardware Wallet unter bitbox.swiss/wasbitcoinbringt.
Das war mir irgendwie zu Herzen genommen, vor allem, dass man nichts persönlich nimmt. Also wenn der irgendwas, wer was sagt über dich oder so, ja, nichts persönlich nehmen, aber es ist einfach nur eine Meinung. Das hilft einmal schon sehr. Ja. Und wenn man sich auf diese Reise begibt, ja, über das Leben nachzudenken, über das, was wir gerade tun, nachzudenken, dann bist du irgendwann am Punkt des Geldsystems. Und ich habe sicher, weiß nicht, auch schon 2012, jetzt glaube ich gewesen, wenn ich bei meinen Vorträgen angefangen habe, habe ich einfach die Hälfte von mir haben nur über das Geld gesprochen, über das Geldsystem. Und das haben wir hinterfragt, was ist eigentlich, wisst ihr eigentlich, was ihr da habt, was das ist, was habt ihr da einstecken, was ist das? Ja, was sind Punkte in dem Computer? Wie wird Geld gemacht? Und habe mich mit dem einfach auseinandergesetzt und habe dann halt so Sorgen gemacht, wie blitzartig meine ganzen Kredite, die ich gehabt habe, nicht weil ich damals das Geld gebraucht hätte, sondern weil mir irgendwer gesagt hat, das ist besser, wenn du es auf Kredit nimmst, weil da kannst du die Zinsen abschreiben und so. Bin dann irgendwann zu meinem Bankberater gegangen und gesagt, du, ich kaufe ein Haus, gute Idee, ja, sehr gut. Wo ist das? Dann habe ich die Adresse gesagt, Moment, ist das ja eh bei dir? Sag ich, nein, nicht bei mir, das ist mein Haus. Was heißt das? Sag ich, ich kaufe jetzt mein Haus zurück. Ja, wieso? Das, weißt du, was das Geld kostet? Und sage ich, nein, ist wurscht, aber es ist dann mein Haus. Mhm. Ja. Ja, und im Zuge dessen, wenn du über Geld nachdenkst, wo kommt es her, wo wird es gemacht? Wer hat das Sagen über das Geld eigentlich? Wer bestimmt? Und das war noch wirklich so vor, ich war bei irgendeiner Veranstaltung, da habe ich irgendwas zum Geldsystem gesagt und da habe ich ihm gesagt, naja, wenn die Banken Geld selbst machen können, schöpfen können, indem sie Kredite vergeben, haben sie mir, wie kann man nur so blöd sein und glauben, dass je eine Bank selbst Geld schöpfen kann, das ist doch ein vollkommener Schwachsinn und so. Heute glaube ich, weiß man das, dass das so ist, oder?
Kennst du den Ausdruck Fiat Money?
Natürlich,
aber natürlich, das war vor 2010, 2012 hat den niemand gekannt. Ja, da war das kein nicht einmal Ökonomen haben über Fiat Money gesprochen.
Echt?
Ja, ja.
Okay.
Also ich kann mich noch erinnern, auf Twitter hat einmal ein in Österreich nicht ganz unbekannter Fernsehnachrichtensprecher gemeint, ja, wenn einer Fiat Money sagt, kommt dann sofort eine Verschwörungstheorie um die Ecke. Ja. Und da habe ich mich sehr angesprochen gefühlt und habe ich ihm gleich einen Paul Krugman, also den Mainstream-Ökonomen schlechthin, rausgegoogelt, dass der auch über Fiat Money spricht, weil natürlich ist das ein Fachbegriff, aber in der Massen oder in der, Geld ist kein Massenphänomen generell, aber in dem Massen-Mainstream-Bereich, wo darüber geredet wird, war das vor der Finanzkrise und vor Bitcoin eigentlich kein Thema. Und heute ist das schon etwas, über das selbst die Notenbanker nennen ihr Produkt direkt Fiat Money.
Wirklich war. Ja. Das habe ich zum Beispiel nicht gewusst. Für mich ist es so, wenn es immer gegeben hätte. Ich hab nur nicht gewusst, wo das Wort Fiat herkommt, weil bei Fiat immer ich an eine italienische Automarke denke, natürlich. Aber für mich war das klar, dass es Geld ist, was aus nichts geschaffen wird, vor allem, weil es keinen Wert hat. Ich hab das in den Leuten auf der Bühne probiert zu erklären, wie war das schnell. Ich hab einen 100-Euro-Schein, habe gesagt, was ist das, was ich in der Hand habe? Und dann haben sie gesagt, das ist Geld. Sag ich, ja, aber was kann ich mit dem machen? Im schlimmsten Fall, wenn mir keiner mehr was gibt dafür und ich keine Papers habe für meinen Joe, kann ich meinen Joe dran und dann hat es einen Wert. Dann kriegt es einen Wert, weil sonst hat es keinen Wert. Und dann habe ich als nächstes rausgenommen, also eine 10-Schilling-Münze, das war der Silberzehner. Das, ich noch ein Bub, war das ein normales Zahlungsmittel.
Bis 19, glaube ich, 74 ja. oder in den 60er Jahren, der 5er und der 10er waren noch Silber. Ich habe die später genau. noch einmal gekauft als ja. Silber, also alten Schillingmünzen. Ja. Ich bin ja alt genug, um mich an den Schilling ja. zu erinnern. Ja.
Also ich habe Silbermünzen, 10er, nur um das herzuzeigen auf der Bühne. Und dann gesagt, okay, was ist das, was ich in der Hand habe? Das ist jetzt wirklich Geld, sage ich. Dann sagen sie, ja, das ist Geld. Natürlich. Warum ist es Geld, sage ich, warum ist das jetzt auf einmal Geld? Ja. Na ganz klar, weil es Silber ist, sage ich. Ah, na klar, weil es Silber ist. Ja. Jetzt meine Frage, warum hat Silber einen Wert? Weil es eine natürliche Ressource ist, weil es industriell verwendbar ist, an alle möglichen Sachen kommen, warum es einen Wert hat. Und ich habe gesagt, naja, es wird jeder was anderes sagen um seinen Wert, weil jemand, der in einer Silbermine schürft ja, und das auszahlen muss, das Klumpert, der weiß, warum es einen Wert hat, weil es ein Scheißhocken ist, das auszahlen. Ja. Ja. Und letztendlich habe ich gesagt, wenn es dann ans Eingemachte geht, ist es vielleicht als Beilagscheibe zu verwenden, wenn ich einen Achterbohrer habe und mal ein Loch reinbohre und eine Beilagscheibe brauche. Dann hat das einen Wert. Ja, also selbst Gold ist ja auch, und wir sagen halt, es hat einen Wert. Ja, du brauchst aber eben den zweiten, der sagt, ja, es hat einen Wert.
Natürlich, der, der Wert liegt immer im Auge, wie die Schönheit immer im Auge des Betrachters.
Genau.
Selbst wenn ich in die Silbermine reingehe und viel Arbeit reinstecke, wenn es mir nachher keiner abkauft, aus einem anderen Grund hat es auch keinen Wert. Und das mit dem Geld, das aus dem Nichts entsteht, ist faktisch korrekt, aber dieses, ich glaube, wir machen es uns ein bisschen zu einfach, wenn wir sagen, okay, es ist durch nichts gedeckt, zum Beispiel. Ja, also es ist schon so,
das Fiat Money.
Genau, genau.
Ja.
Weil es ist schon so natürlich, dass die Notenbanken in ihrer Bilanz einen Haufen Papiere stehen haben. Da kann man sich dann darüber streiten, ob es eine Staatsschuld was wert ist. Aber sie haben auch noch das Gold drinnen. Also das gibt es schon noch, die Goldreserven. Okay. Die haben sie nicht. Es gab einmal also einen deutschen Journalisten, der gemeint hat, kippen wir sie doch ins Meer, die brauchen wir nicht mehr. Aber sie behalten sie doch noch, weil, wenn alles schief geht, haben sie wenigstens das noch. Darum geht es eigentlich. Ja.
Okay. Aber ist es nicht so, dass es jetzt Staaten gibt, die sowohl sehr viel Gold zugekauft haben in letzter Zeit?
Ja. Ja. Also vor allem eben Staaten, die noch nicht so viel haben. Also du musst die Goldreserven immer in Relation sehen zur Wirtschaftskraft.
Ja.
Und da ist und zu den generellen Währungsreserven, also die Republik Österreich zum Beispiel oder die Bundesrepublik Deutschland halten mehr als die Hälfte ihrer Währungsreserven in Gold. Während das zum Beispiel bei den Chinesen und bei den Russen im einstelligen Prozentbereich ist.
Okay.
Weil die so viel Papier aufgetürmt haben, vor allem die Chinesen. Ja. Und wir haben das nicht mehr in dem Ausmaß und wir halten sehr viel Gold. Das heißt, nur weil wir nicht zukaufen, heißt das nicht, dass wir wenig haben. Wir haben schon noch immer sehr viel im internationalen Vergleich.
Wo liegt das?
Die Österreicher und die Deutschen haben die Hälfte der Goldreserven 2015 aus dem Ausland zurückgeholt.
Okay.
Und zwar ohne Begründung damals. Jetzt kann man sich ausrechnen, 2015 ist genau 70 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Ja. Meine Vermutung war immer, dass es da eine Art Gentleman's Agreement gegeben hat, dass das bis zu einem gewissen Zeitpunkt liegen bleibt bei den Alliierten, weil dort ist es gelegen in London, in New York und in Paris. Und der zweite Grund war schon, weil man sich einfach auch für die Zukunft absichern wollte. Ich glaube, 2008 hat alle geschockt. Das war dann die Finanzkrise, als du gesagt hast, 9-11.
Ja.
Und dann 2008 war die Finanzkrise. Und bei der Finanzkrise ist wirklich, da ist das Herz stehen geblieben vom Finanzsystem. Und ich war damals mit dem Notenbankchef, also ich war damals als Redakteur bei der Presse, die haben uns das Herzeig dann, die haben extra eine große Pressegeschichte gemacht, das Gold ist da. Und die haben damals gemeint, off the record, haben sie gesagt, naja, wenn das Licht wieder ausgeht, ne? Und damals haben sie gesagt, na, wenn das Licht wieder ausgeht und Moskau ruft an, womit wir zahlen werden für das Gas und für das Öl, dann können wir sagen, wir haben Gold, ne? Wenn wir keinen Zugriff haben auf das, dann schauen wir blöd aus, ne? Weil womit wirst du bezahlen? Und damals war Bitcoin natürlich überhaupt noch keine Kategorie, ja? Im internationalen Zahlungsverkehr.
Naja, aber jetzt denken Regierungen ernsthaft über Bitcoin nach?
Also nicht offiziell. Nicht offiziell.
Ja,
also nicht offiziell. Nein. Also nicht in der, also außer jetzt El Salvador. Ja.
Okay.
Und das ist schon so, dass der Putin ein, zwei Mal vor dem Krieg schon darüber geredet hat, dass man vielleicht irgendwann einmal Kryptowährungen einsetzt im internationalen Handel und so. Die Amerikaner sind, was Bitcoin betrifft, sehr offen und sehr, sehr schlau auch, aber offiziell von Seiten der Regierung gibt es bis jetzt noch nichts. Also von den Regulierungsbehörden gibt es und von Wall Street und von den Banken und von einzelnen Firmen, und die arbeiten alle natürlich mit der Regierung zusammen, aber der Biden hat sich noch nicht hingestellt und hat gesagt, I'm stacking sites.
Ne? Okay. Um das jetzt noch weiterzuführen, so meine Entwicklung der letzten 25 Jahre, also ich habe mich dann mit dem Geldsystem auseinandergesetzt, dann habe ich das große Glück gehabt, dass ich Borrelien gehabt habe.
Borreliose?
Borrelien, Borreliose.
Ui.
Na, ui, ja. Zuerst habe ich auch gesagt, ui, ja. Aber dann habe ich gelernt, was das ist und vor allem, wie mein Körper funktioniert, wie mein Immunsystem funktioniert.
Was ist das? Du musst uns jetzt erklären, was das ist.
Okay, also für die, die es nicht wissen, Borrelien sind Spirochetenbakterien. Ja, das ist derselbe Stamm wie die Syphilis. Übertragen wird es, sagt man, von Zecken. Also Zecken, ja. Ein Zeckenbiss kann entweder diese Frühsommer-Meningitis auslösen, wo man impfen kann, oder viel, viel häufiger Borrelien. Ja, das sind Bakterien, die Viecher einfach drinnen haben. Ja. Und die leben dann in dir. Und wenn sowas in dir lebt, dann hat das Immunsystem eine große Aufgabe. Vor allem, die werden dann immer mehr, wenn sie sich in dir wohlfühlen. Und das ist einen schönen Lebensraum, titulieren deinen Körper, und dann verstoffwechseln die. Und wenn die verstoffwechseln und absterben auch, dann bleibt es praktisch in deinem Körper drinnen. Und dann, je nachdem, wo sie sitzen, hast du dann irgendwo Probleme. Das können Gelenkschmerzen sein, das können Kopfverständige sein, das kann sein Morgenprobleme, das ist ja ganz egal. Ja. Ich glaube, dass man vor 10 Jahren über Borrelien gar nicht so wirklich Bescheid gewusst hat. Mittlerweile weiß man das schon. Ich kriege ja immer wieder E-Mails von Leuten, die sagen, ich war Borrelien, was hast denn du damals gemacht, etc. etc. Ja. Also das ist gar nicht so unhäufig. Ja. Und die Schulmedizin würde dann sagen, okay, Antibiotika. Ja. Und zwar aber sehr lange Antibiotika-Kur, weil die sind nicht blöd. Die können ihre Form verändern, die können so wie Spirale werden, dass sie sich wo reinschrauben können. Das heißt, wenn die attackiert werden von außen, ziehen sie die zurück in die Knochen, in die Knorpeline, wo das Antibiotika nicht hinkommt. Wenn die wieder weg ist, kommen sie wieder raus. Und dann habe ich das Glück gehabt, dass ich wem getroffen habe, der sich offenbar ein bisschen auskennt hat, leider schon verstorbene Konstantin Torgler, der gesagt hat, schau, es ist ganz einfach, wenn ich da über den Tisch drüber fahre, sind da alle Viren, alle Keime, alle Bakterien, was es gibt. Jetzt mache ich so, jetzt sind sie drinnen und jetzt alt mein Immunsystem. Und wenn deine Körpersäfte so sauber sind und so gut beieinander, ist es wurscht, ob du Borrelien hast, sie werden nie zu viel werden. Wenn du ein versautes Körpermilieu hast, wo sie dich wohlfühlen, hast du massive Probleme irgendwann einmal. Und er empfiehlt mir, dass ich eine Entgiftungskur mache. Und dann habe ich 1,5 Jahre lang eine Entgiftungskur gemacht. Das hat mir eben meine Körpersäfte gereinigt.
Was heißt das?
Das heißt, dass du eine milde Ableitungsdiät machst. Das heißt, langsam immer mehr die Nahrung, die du zuführst, reduzierst. Ja. Keinen Sport mehr machst in einem hohen Pulsfrequenzbereich, damit du nicht übersäuerst. Und begleitet durch den Konstantin immer alle 4 Wochen das Programm geändert. Also ganz banal angefangen, 4-mal in der Woche kein tierisches Eiweiß, damals habe ich noch Fleisch gegessen viel. Dann 4-mal in der Woche jeden Bissen 30-mal kauen. Ja. Und dann immer weniger Nahrung, immer weniger, und zugleich aber alle Schleusen öffnen. Das heißt, dass der Körper entgiftet. Das heißt, 4 Stunden gehen. Im Flachen bei 100 Puls, wo die Lymphen arbeiten, wo die Entgiftung beginnt. Ja. Einläufe mit Kaffee machen, Auslage-Beta. Ja, also wirklich bis zu dann eh schon abgemagert, 20 Tage gar nichts mehr essen dann. Und dann langsam wieder anfangen.
Und das hat geholfen?
Das hat geholfen, ja. Weil einfach meine Körpersäfte sauber geworden sind. Und in diesen eineinhalb Jahren habe ich mich sehr mit mir selber als lebendiges Lebewesen auseinandergesetzt, nämlich, was bin ich eigentlich? Und
hast du da gearbeitet oder warst du da
ja,
komplett?
Ja, darum habe ich eine milde Ableitungstät gemacht. Du könntest es selber wahrscheinlich in 12 Wochen in einer Kuranstalt machen, nur da bist du ausgeschaltet. Ja. Ja. Ich habe aber ganz normal gespielt, ich habe ganz normal mein Leben weitergeführt, habe von 78 Kilo auf 64 angenommen dann und war neu formatiert. Also es war wirklich, ich habe das Gefühl gehabt, ich bin jetzt wer anderer. Also jetzt nicht vom, auch vom Mind her, wer anderer, aber überhaupt, ich wusste, dass eigentlich jetzt alles bei mir anders ist. Ja. Und ich habe den Gang zur Dunkelfeldmikroskopie, das kann ich jedem Menschen empfehlen, das einmal zu machen, dass du einfach nur dein Blut einmal ausschaust im Dunkelfeld, damit du siehst, was du eigentlich bist. Du bist nichts anderes wie die Summe von allen Kleinstlebewesen, die in dir drinnen sind, das bist und du irgendwie. Du siehst dann die roten Blutkörperchen, du siehst die weißen Blutkörperchen, du siehst dein Immunsystem, du siehst Keime drinnen, Viren siehst du nicht, die sind zu klein, die sieht man nicht. Parasiten, Pilze, das alles, was durcheinander schwimmt. Und das alles, wenn du da hineinschaust, das kooperiert miteinander. Ist in Konflikt miteinander. Ich habe wirklich gesehen, wie mein Immunsystem so irgend so einen Keim umzingelt, ja, dass das nicht mehr weiter kann. Das versucht wirklich zu flüchten. Das hat wirklich versucht, wegzukommen. Und dann kommt da so ein weißes Blutkörperchen und setzt sich auf das drauf und frisst es zusammen. Und weg ist. Und wenn du das siehst, dass du eigentlich ein ständig in Bewegung befindlicher Prozess bist, dass, wo in der Sekunde, was ich, wie viele Vorgänge in dir passieren, wo du keinen Zugriff hast, dass es passiert, ja, dann hast du einen anderen Zustand irgendwie zu dir selber, was du bist. Macht auch sehr viel aus. Und in der Phase habe ich mich selber besser kennengelernt und das hat mich auch wieder stärker gemacht irgendwo. Und wann war denn das noch? Das war auch so vor 15 Jahren oder was.
Ja, war das nach oder vor der Beschäftigung mit dem Geld?
Das ist, geht alles Hand in Hand. Wenn irgendwo etwas beginnt zu bröckeln in dir, dass du merkst, da stimmt irgendwas nicht, dann fängst du dich sicher an, mit irgendeinem Thema auseinanderzusetzen. So wie jetzt bei dir, Geldsystem, Bitcoin, okay. Bei anderen ist es vielleicht nur einen Garten anlegen oder das Klima retten. Das ist ja ganz egal. Ja? Oder,
Ich frage deswegen, weil bei mir hat es nämlich auch wirklich eigentlich 2012, sondern 2010 begonnen mit der Euro-Krise. Ne? Kannst du dich noch erinnern? Griechenland, Ratingagenturen und Schulden und so. Naja, man muss das erklären, weil du darfst eins nicht vergessen, wenn du sagst 9-11, ja, viele von denen, die du bei dieser Bitcoin-Konferenz kennengelernt hast, die waren zu dem 9-11 teilweise noch nicht einmal geboren. Und wenn sie schon geboren waren, waren sie vielleicht im Kindergarten.
Okay.
Aber 9-11 kennen die nur aus dem Geschichtsunterricht. Und die Euro-Krise maximal irgendwann einmal in den Radionachrichten gehört, mit dem Papa im Auto so. Also das darf man, glaube ich, nicht vergessen, wenn man damit aufwächst. Ich bin genau 20 Jahre jünger als du. Ich bin 40, du bist bald 60, haben wir vorher festgestellt. Und ich habe maturiert im Sommer von 9-11. Also ich bin aus der Uni gekommen, alles super, also aus der Schule gekommen, super, Karriere, die Welt steht dir offen, zack, 9-11. Die Party, die 90er Jahre Party war vorbei. Ne? Und plötzlich, und seitdem ist eigentlich permanent Krise.
Ne? Wobei ich jetzt aus Erfahrung sage, die 90er Jahre war keine Party mehr. Da hat es schon angefangen. Nur habe ich es noch nicht bewusst wahrgenommen. Also ich würde sagen, die wirklich große Party war so Ende der 70er Jahre bis spätestens Mitte der 90er Jahre war die wirklich große Party.
Das geht sich gerade noch aus, ne?
Ja, da war wirklich große Party.
Ja, aber ich werde mir jetzt die 90er Jahre nicht streichen lassen, aber das war meine Jugend.
Natürlich. Aber da hat man schon gemerkt, dass gewisse Dinge anders werden.
Ja.
Also Und ich meine, dass es immer mehr Regulierungen so irgendwie gibt rundherum. So,
es ist alles, es ist ja am Ende des Tages immer das Geldsystem, ja, das einfach 1971 komplett aus den Angeln gehoben wurde. Dann hat man erstmal die Inflationsparty gefeiert, ne?
Ja, ja.
Und dann versucht eben seit den 90er Jahren und dann mit spätestens den Dotcom-Crash versucht man quasi durch ständige Interventionen den Laden irgendwie zusammenzuhalten. Ne?
Ja.
Es funktioniert aber viel länger, als viele Leute geglaubt haben. Das muss man auch dazu sagen.
Das ist ja das, was wir schon mal gesprochen haben, damals bei der Bitcoin-Konferenz. Das wirkliche Wunder als Beobachter ist, warum das immer noch funktioniert. Warum immer noch, wenn ich ins Einkaufscenter fahre, dort Menschen sind, die ganz normal einkaufen. Mhm. Wir waren nichts wert, wir haben noch immer Menschen auf Urlaub fliegen. Nach all dem, was passiert ist, beginnend mit 9-11, dann die 2008, die Lehman, dann die Euro-Krise, dann kam die Flüchtlingskrise, die Migration kam, ja, und da hast du gedacht, naja, jetzt zerreißt Europa, jetzt ist noch wieder nichts. Ja, und dann kommt das, über das kein Mensch irgendwie nachgedacht hat, nicht einmal die hypersensiblen Superprepper, die nachgedacht haben, was könnte denn alles passieren, dass ein Zusammenbruch kommt, Blackout, Atomkraftwerk zerreißt an der tschechischen Grenze oder was auch immer. Aber die Pandemie, sowas hat niemand am Schirm gehabt.
Und kaum ist die Pandemie aus,
geht es wieder weiter.
Ist Krieg in Europa.
Und dann ist Krieg in Europa. Und dann es kommt kein Gas mehr aus Russland. Das ist das. Und trotzdem geht aber alles weiter. Also, wie geht das?
Also ich glaube, eine Sache, die sich wirklich sagen lässt über den Menschen, ist, dass er unglaublich anpassungsfähig ist. Und dass er trotz widrigster Umstände einfach immer weitermacht.
Gut, dann, das würde ja dann bedeuten, dass dieses System, das wir so kritisieren, besser ist, als wir vielleicht glauben, dass es ist.
Ich glaube, es ist, ja. Also ich glaube, es ist okay, den Gedanken zuzulassen. Weil wenn du anfängst, unter den Teppich zu schauen, denkst, um Gottes Willen, was ist da los bei dem Geldsystem? Dann gerätst du erstmal in Panik, ja, und denkst, morgen bricht die Welt zusammen. Und irgendwann einmal hast du eine kognitive Dissonanz, dass du sagst, das kann ja alles nicht wahr sein. Ja? Und wenn du diese kognitive Dissonanz nicht auflöst, wenn du nicht feststellst, okay, irgendwas ist da dran, warum das immer noch läuft und warum das auch okay ist, dass das läuft. Und einer der Hauptgründe, und da sind wir wieder bei Bitcoin, ist, es gibt bis Bitcoin keine echte, vernünftige, brauchbare Alternative. Und Bitcoin wäre zwar eine echte, vernünftige, brauchbare Alternative, aber auch nicht von heute auf morgen, sondern das muss ein extrem langfristiger Prozess sein. Ja? Das heißt, das Lustige ist aus Bitcoiner Sicht, das alte System sollte so lange laufen wie möglich, weil das Neue hat in der Zeit, sich zu entwickeln. Und wenn wir diese Zeit abkürzen, dann besteht eine Gefahr, dass das neue System es nicht erträgt. Und dann brechen beide Systeme gleichzeitig zusammen und dann helfe uns Gott.
Ja? Dann haben wir ein Problem.
Ja.
Das heißt, man muss einfach den Patienten so lange wie möglich noch stabil halten, auch wenn er schon auf der Intensivstation liegt und am Tropf hängt.
Ich glaube, die einfachste Antwort ist immer die beste und die einfachste Antwort ist, die Leute, ob das jetzt Politiker sind oder Notenbanker oder was, die arbeiten anhand der Anreize. Und der Hauptanreiz für die ist, nicht im Chefsessel zu sitzen, wenn der Laden ihnen um die Ohren fliegt. Also das ist die eine Sache, die auf jeden Fall vermieden gehört. Und daher kommt dann, wenn es immer wieder beim Geldsystem, wird immer der einfachere Weg gewählt und der einfachere Weg ist immer Geld drucken. Ja? Und deswegen landest du dann immer dabei, dass am Ende des Tages irgendwer in den Notenbanken sitzt und sagt, okay, dann drucken wir die Kohle halt, ja, verteilen das Problem auf alle Schultern, ja, vor allem auf die am wenigsten haben, aber das ist sozusagen, wird dann in Kauf genommen und jetzt sind wir eigentlich gerade im Gegenlaufen, jetzt heben wir gerade die Zinsen und versuchen das irgendwie wieder zu bremsen, bis die nächste große Krise kommt, bis sie wieder einen Grund haben, um aufs Gas zu drücken, sozusagen. Ja. Aber nicht absichtlich und wahrscheinlich auch nicht das böse Absicht, sondern weil sie einfach dazu gezwungen sind.
Wahrscheinlich tun sie das Beste, was sie können.
Also, kennst du Alan Greenspan?
Sagt er da namentlich, was?
Der Maestro.
Ja.
Der war der wichtigste, einflussreichste Fed-Chef eigentlich des 20. Jahrhunderts. Und der war auch Fed-Chef 2000, als die Dotcom-Bubble kam. Und der war ein Hardcore, oder ist, der lebt noch, ein Hardcore-Goldbug. Der hat einen ganzen Aufsatz darüber geschrieben, dass unter Abwesenheit des Goldstandards kannst du eigentlich nichts machen. und dich nicht schützen vor der Inflation, der unfairen Besteuerung durch Inflation. Und der war trotzdem der genau das Gegenteil von dem gemacht hat, was er immer gepredigt hat und dann die Zinsen gesenkt hat und quasi angefangen hat, der Wall Street zu sagen, keine Sorge, wir haben euch, wir im Notfall sind wir für euch da. Und das hat dann ultimativ die Immobilienblase aufgeblasen, was dann die Dotcom-Blase, die Finanzkrise ausgelöst hat, und dann hat die Federal Reserve genauso reagiert, und so reagieren sie halt ultimativ. Und das stimmt auch, wenn du alle innerhalb dieses Systems alle Optionen betrachtest, ist die Zerstörung der Währung, langfristige Zerstörung der Währung, eigentlich der vernünftigste Weg.
Aber langsam.
Ja, so langsam wie möglich.
So langsam wie möglich. Ja. Und du musst schon was anderes haben, was in den Startlöchern ist, dass du sagst, okay, das Alte ist kaputt, aber siehe da, es läuft trotzdem weiter.
Und da wird es dann spannend, genau.
Ja. Jetzt eine Frage, warum kaufen die Bitcoiner kein Gold?
Einige tun das.
Anstatt Bitcoin.
Statt Bitcoin.
Sind es nicht einfach Menschen, die sagen, okay, ich kaufe ein paar Dukaten und grommen die wo ein?
Naja, ich meine, sagen wir mal, die logischste Variante ist ja zu sagen, ich mache einfach beides. Dann habe ich das abgesichert. Ja?
Okay.
Ich meine, das kann man ja, weil Investment ist ja nicht Fußball. Du musst dich ja nicht für einen Verein entscheiden. Ne? Also warum diejenigen, die jetzt wirklich noch zu den jüngeren Generationen, die sich mit Gold auch nie wirklich beschäftigt haben, warum die auch sich dann nicht für Gold interessieren, ist, weil Bitcoin auf dem Papier von seinen technischen Eigenschaften als Geld Gold tatsächlich überlegen ist. Weil es digital ist, in erster Linie.
Okay. Warum ist etwas, was digital ist, einer Goldmünze überlegen?
Weil Geld, so wie wir es nutzen, immer nur Information ist. Ist auch der Euro, den du nutzt, ist in erster Linie ein Eintrag in einer großen Excel-Tabelle. Ja? Das Bargeld mal ausgenommen. Aber das Bargeld ist nur ein kleiner Teil vom Gesamten.
Ja? Ja, ich rede von einer Goldmünze.
Nein, eine Goldmünze kannst du im Alltag de facto nicht mehr nutzen. Schon seit 150 Jahren nicht. Ja? Theoretisch.
Ich kann da, wenn ich einen Philharmoniker zu Hause habe, kann ich auf die Bank gehen und sagen, ich verkaufe einen Philharmoniker, geben Sie mir Euros.
Ja, klar, aber dann hast du den Euro wieder. Mit dem gehst du dann einkaufen. Du kannst
ich muss ja wissen, was ich will. Also wenn ich sage, das, was ich haben will jetzt, ja, muss man unterscheiden, was ich will und was ich brauche. Sagen wir besser, das, was ich brauche jetzt gerade, kostet diesen Preis. Das wäre in Gold, jetzt sagen wir, ein Philharmoniker, dann geht ich. Jetzt geben sie mir die Euros. Und wenn ich sehe, habe ich sogar ein bisschen mehr Euros, als ich damals bezahlt habe. Ja, und dann kaufe ich mir etwas, was dann wirklich einen Wert hat für mich, weil ich es brauche.
Das Problem ist, du musst das Ganze aus der Sicht des gesamten Finanzsystems sehen. Du kannst auf einem Gold, reinen physischen Goldnutzung, kannst du nicht eine digitale, globale Wirtschaft aufbauen. Du brauchst das Fiat Money. Du brauchst es.
Okay.
Ja? Und Bitcoin ist quasi kombiniert die Nutzbarkeit und Teilbarkeit und Geschwindigkeit von Fiat Money mit der Begrenzung und Unabhängigkeit von Gold.
Okay, kann ich jetzt was anfangen. Das heißt, es verbindet beide Vorteile und auch die Nachteile, das eine hat und das andere hat, sind damit eigentlich weg.
Ja.
Ja, okay. Das verstehe ich.
Das ist der Grund, warum viele junge Leute sagen, Gold überspringen wir.
Okay, aber vielleicht auch deswegen, weil sie überhaupt keinen Zugang mehr zu Gold haben. Ja? Weil ich weiß nur so, wenn ein Kind auf die Welt gekommen ist, hat es einen Schutzengel gekriegt, ein Baby, so was man gehabt hat, das Schutzengel. Das war einfach ein bisschen Gold, und dann hat man auch die Dorfpatin halt zum Geburtstag Gold Dukaten, wo das Kind zwar nichts hat davon, aber irgendwann einmal, ich stamme aus der Zeit, wo ich schon gewusst habe, Gold, habe zwar überhaupt nichts damit anfangen können, als Kind oder Jugendlicher, was ist Gold? Ne? Das ist erstmal, mir gefällt Gold nicht, von der Farbe her. Und okay, aber das hat sich halt jetzt geändert, weil ich sich darin schon an Speicher von meiner Arbeitsenergie
Nein, das glaube ich schon. Also das heißt nicht, dass das also Österreich ist, was Gold betrifft, total einzigartig. Also es gibt kaum ein Land auf der Welt, wo Gold noch so eine große Rolle spielt.
Wirklich?
Im Westen vor allem, ja. Also du hast, weil da es gibt 5 große Goldmünzen auf der Welt.
Ja.
Australian Nugget kommt aus Australien, traditionelles Goldförderland. Ja. American Eagle, traditionelles Goldförderland.
Okay.
Canadian Maple Leaf, traditionelles Goldförderland. Ja. South African Krugerrand, überhaupt die Urgoldmünze schlechthin.
Ja.
Und aus irgendeinem Grund den Wiener Philharmoniker.
Okay.
Aus einem nicht wirklich traditionellen Goldförderland. Es gab einmal was in Tirol, aber das ist mengenmäßig nicht bedeutend.
Okay, interessant, habe ich nicht gewusst.
Ja. Und der Philharmoniker ist tatsächlich weltweit gehört zu den 2-3 wichtigsten Goldmünzen jedes Jahr, auch von Verkaufsabsatz und so. Es ist eigentlich eine der wenigen Erfolgsgeschichten, vor allem eines Staatsbetriebs, weil die Münze Österreich gehört wiederum der Notenbank, ironischerweise.
Ja, ja.
Also denen, die das Fiat-Money drucken.
Ja, ja. Ja. Das habe ich nicht gewusst. Interessant. Wo bei mir der Punkt ist, wo ich sage, ich bin mir beim Bitcoin nicht sicher, ist nicht jetzt das, was es ist, nicht, dass es digital ist, nicht, dass es ja nur eine super Idee ist, die vielleicht funktionieren kann, aber genauso gut komplett in den Arsch gegangen, das ist nichts. Sondern wo für einen Menschen, der so funktioniert wie ich, der Punkt ist, wo ich sage, da habe ich noch ein Problem mehr als jetzt bei Gold. Bei Gold habe ich das Problem, sollte ich wirklich etwas brauchen und ich habe halt ein paar Goldmünzen, dann muss ich den Bauern finden, der mir was gibt. Was zum Essen für die Goldmünzen. Ja. Ja. Das muss ich dann bei Bitcoin genauso.
Aber du hast mir gesagt, du hast den Innsbrucker einen Bauer aus dem Waldviertel getroffen. Was hat denn der?
Ja, der hat zum Beispiel Bitcoins. Ja.
Was kann er dir geben?
Der baut gar nichts mehr. Der war einmal Bauer.
Ach so, okay.
Nein, der war einmal Bauer. Ja. Nein, der war einmal Bauer. Sein Bruder hat die Landwirtschaft noch, er nicht. Also ich muss den finden, der sagt, ja, das nehme ich. Also ich muss den finden, der sagt, ja, Gold nehme ich. Glaube ich daran, dass das was ist. Genauso muss ich den finden, der sagt, ja, Bitcoin hast du. Ja, ja, ich glaube, das ist gut und ich nehme es auch. Der Unterschied ist für mich nur, ein Gold kann ich wem in die Hand geben, beim Bitcoin brauche ich nur ein Gerät dazu. Und da ist bei mir der Punkt, wo ich sage, wie kann ich darauf vertrauen, dass ich dann, wenn ich es brauche, das Gerät zur Verfügung habe, dass das Gerät funktioniert und dass dieses Gerät überhaupt noch gibt. Weil so schnell, wie sich technische Dinge heutzutage verändern, was wissen wir, wie die Welt in 20 Jahren ausschaut?
Ja.
Ja, was weiß ich, was für Geräte wir verwenden? Jetzt nehmen wir mal ganz ein blödes Beispiel. Irgendjemand hat eine schlaue Idee gehabt, wie die CD rausgekommen ist, oder die DVD hat dann eine unglaubliche Sammlung an Musik in CD und Filme in DVD und gesagt, das vererbe ich einmal meinen Enkeln.
Hast du noch DVDs zu Hause? Du hast sicher
ich
nicht
noch die eine oder andere. Natürlich, ja, habe ich noch zu Hause. Ja. Ich vererbe das einmal. Ja. Das kannst du jetzt schmeißen, weil das gibt es einfach technisch nicht mehr. Und vielleicht ist das, was jetzt so die Blockchain und mit dem Smartphone, vielleicht ist das alles jetzt nur so ein Übergang zu etwas ganz, ganz anderem. Und woher weiß ich, ob dann das, was ich irgendwo gespeichert habe in meinem Kopf, diese Wörter, die für mich einen Wert darstellen, ja, dass ich überhaupt noch einen Zugang habe, ob gibt es das Gerät noch?
Also entscheidend ist bei deinem Zugang zu Bitcoin ist nicht dein Handy oder dein Computer, sondern diese Wörter.
Diese Wörter, okay.
Das heißt, und hinter den Wörtern steht nur der Schlüssel zu deinem Tresor quasi, in dem deine Bitcoin liegen.
Ja.
Und dieser Tresor ist immer in der Cloud, in der Blockchain, wenn du willst.
Ja.
Das heißt, die Geräte, die funktionieren müssen, damit du Bitcoin nutzen kannst, sind nicht die Geräte, die du jetzt in der Hand hast, dein Handy oder dein Computer oder so, sondern das globale Bitcoin-Netzwerk bestehend aus Nodes, das sind kleine Computer, die quasi das Ganze betreiben, indem sie aufpassen, dass alles in Ordnung ist. Und den Minern, das sind die, die es herstellen.
Darf ich dir eine Zwischenfrage, wenn mich das nämlich interessiert, was heißt das mit dem Node? Was ist das? Was ist das, ein eigenes Programm, was ich am Computer habe, oder was ist das?
Ja, de facto. Eine Node ist ein, die meisten betreiben das, du kannst es theoretisch auf deinem eigenen Computer betreiben, die meisten betreiben einen eigenständigen kleinen, so ein Raspberry Pi, das hast du wahrscheinlich schon mal gesehen, das ist so ein kleiner Open-Source-Computer, der kann nicht viel, aber für eine Bitcoin-Node brauchst du auch nicht viel. Ja? Und auf einer Bitcoin-Node, das ist sozusagen in der Praxis die reinste Version einer Wallet, wo du selbst auch die gesamte Blockchain runterlädst, und du spielst die Bitcoin-Software auf, sagst, das ist mein Bitcoin, ich hätte gerne, dass meine Node überprüft, dass da alle Regeln eingehalten werden, wie ich es nutze. Das heißt, du kannst für dich selbst alles überprüfen, was passiert. Das machst du natürlich nicht händisch, sondern das macht dein Computer für dich, aber du setzt den Computer selbst auf.
Gut, da ist bei mir ein Punkt, ich kann keinen Computer aufsetzen. Ich kann man am Kopf draufstellen, aber ich kann ihn.
Das ist auch nicht notwendig. Die Tatsache, dass es Leute gibt, die das können, hilft dabei, das Netzwerk ehrlich und dezentral zu halten. Und du kannst mitmachen, musst aber nicht. Das ist ein bisschen, beim Gold musst du dich auch auf gewisse Dinge verlassen. Ja? Aber es stimmt schon, ich glaube, das ist nicht ganz fair, einfach daraus eine Diskussion zu machen, Bitcoin oder Gold. Beides hat seine Vor- und Nachteile.
Nein, das will ich ja gar nicht.
Ja.
Das will ich jetzt ja gar nicht. Oder, sondern einfach so. Aus ja. meiner Sicht, was ist für mich noch das, wo ich sage, wenn ich jetzt nicht diese Node habe, ja, dann habe ich eine Wallet, oder? Wie heißt das?
Ja, de facto. Ja.
Das ist aber noch kein Exchange. Oder das ist wieder was anderes?
Nein, das ist was anderes, ja.
Okay, also wenn ich eine Wallet auf meinem Handy habe, was ich habe, wenn man das wer gezeigt hat, dann ist das Gerät, was ich brauche.
In der Praxis ja, aber solange du eben diese Wörter aus der Wallet rausgeschrieben hast, kannst du das Gerät auch verlieren, die Wallet löschen, ist völlig wurscht. Alles, was du brauchst, sind die Wörter.
Und dann brauche ich auch wieder so ein Gerät.
Irgendein Gerät.
Also nein, nicht irgendein Gerät. Ein Haarföhn nutzt mir nichts. Ich brauche genau das Gerät, was ins Internet rein kann.
Ja, du brauchst einen Computer, entweder okay. Ein Handy oder ein Computer, sowas in
der. Ich brauche einen Internetempfang,
ja.
Dort, wo ich bin.
Ja.
Ja.
Das ist korrekt.
Und der Strom muss in der Kiste drin sein. Also es muss
ja.
spülen.
Genau. Die einzigen Alternativen okay. dazu sind Bargeld und Goldmünzen.
Goldmünzen.
Und Goldmünzen sind ja auch Bargeld. Es ist ja auch nicht ganz korrekt zu sagen, dass Fiat Money immer nur Papiergeld ist. Fiat ist lateinisch für es werde. Das ja. heißt, auch wenn der Staat sagt, Bitcoin ist jetzt offiziell unsere Landeswährung, so wie in El Salvador, dann ist eigentlich Bitcoin auch Fiat in dem Sinn. Es wird aber in der Praxis immer nur verwendet für Geld, das quasi der Staat sich selbst aus dem Nichts schafft und nicht jetzt, wenn der Staat einen Rohstoff zum Geld macht. Aber das ist nur so
okay.
on the side.
Ja. Haben die in El Salvador wirklich nur mehr Bitcoin?
Und Dollar.
Dollar haben sie nach wie vor.
Also okay. Es gibt ja. einige Länder auf der Welt, die haben keine eigenen Währungen und keine eigene Zentralbank. Und die sind natürlich für Bitcoin besonders interessant, weil die geben nichts auf, wenn sie Bitcoin einführen. Wenn ein Land wie Amerika oder die Europäer sind ein blödes Beispiel, aber keine Ahnung, wenn Südkorea Bitcoin einführt, statt der normalen Währung, dann geben sie quasi die Macht über die eigene Währung auf und das will natürlich keiner wirklich. Aber Länder, die schon dollarisiert sind, nennt man das, also die eh schon den Dollar nutzen, für die ist das interessant. Zum Beispiel Montenegro ist nicht in der EU, ist nicht im Euro, aber verwendet den Euro als Landeswährung. Hat auch sonst nichts.
Okay, verstehe. Ja. Ich denke mir jetzt Folgendes. Ich werde mir sicher immer mit Bitcoins irgendwie organisieren. Die gibt es bei einer BP-Tankstelle, habe ich schon rausbekommen.
Also es gibt
eine BP-Tankstelle,
ja.
gar nicht unweit von dort, wo ich wohne, und die haben angeblich Bitcoin-Bonds.
Es gibt Bitcoin-Bonds, es gibt Bitcoin-Automaten, ja. aber in der Praxis gehst du zu Coinfinity zum Beispiel, das ist unser sehr gewertgeschätzter Hauptsponsor, die sind die älteste Bitcoin-Börse in Österreich, die gibt es seit 2014. In Graz auch ein Office, da ja. kannst du vorbeigehen und jede Frage stellen, die werden das noch besser beantworten, als ich es jemals könnte.
Okay, jetzt bin ich nicht in Graz, da müssen ja. ich extra hinfahren.
Kannst
ja.
auch anrufen.
Ja. Aber
jetzt, oder online.
Ja,
ja.
Na, aber wie kriege ich von denen die Bitcoins?
Ja, das ist wie wenn du dich, da machst einen, legst einen Account an und dann schickst Euro hin und bekommst die Bitcoins.
Okay, Ah, ich schicke denen alles und bekomme dann Bitcoins.
Genau, direkt auf deine Wallet.
Auf meine Wallet gespielt. Ja, aber ich kann aber so einen Bon kaufen, so wie bei Telefonbon oder so, Netflixbon kann ich kaufen dort, da ist ein Code um, dann habe ich eine Wallet, dann tippe ich das ein, dann habe ich, wenn ich 100 Euro jetzt was kaufe, das ist ja noch kein Bitcoin, das sind irgendwelche Satoshis, dann habe ich die auf meiner Wallet.
Ja.
Ja, und das kann ich regelmäßig machen, immer wenn ich Zeit habe, fahre ich dorthin, kaufe mir das.
Ich weiß jetzt nicht, und was das genau für ein Bon ist, aber
theoretisch... Aber das ist sowas, ja, oder?
Du kennst es nicht. Okay. Ich habe es noch nie gemacht.
Ja. Dann würde ich das so betrachten, das, was ich da mache, ist erstmal eine Spende. Eine Spende für eine gute Idee. Mhm. Eine Spende für eine Idee, die vielleicht funktionieren kann. Ja? Eine Spende, die Menschen unterstützt, die was wollen, die was verändern wollen, die sich eine andere Welt wünschen. Und wenn es funktioniert, funktioniert es. Dann habe ich meinen Beitrag dazu geleistet. So wie wenn ich bei 4 Pfoten was spende. Vielleicht hilft es irgendwelchen Hunden, vielleicht auch gar nicht. Mhm. Ja. Dann ist es okay. Ja. Und damit wäre ich eigentlich schon zufrieden. Mhm. Für mich.
Mhm. Ja. Finde ich cool.
Und davon bin ich schon überzeugt, dass das was ist, was grundsätzlich eine gute Idee ist. Weil es genau... an einen der vielen Wurzeln unserer Probleme irgendwie genau dort anpackt. Und das vielleicht eine Möglichkeit war, die Dinge wieder in ein bisschen andere Bahn zu lenken. Ja.
Was mich interessiert ist, wenn du 2012 dich schon angefangen hast, mit Geld zu beschäftigen und dann auch den Rahim kennengelernt hast, bist du dann über das Thema dazwischen gar nicht gestolpert bis zur Bitcoin-Konferenz jetzt?
Nein, es gibt einen einfachen Grund, warum nicht. Ja. Weil ich das hasse. Ich hasse das.
Das Handy,
ich
das du gerade auf den Tisch gelegt hast.
Ich habe so etwas, aber ich hasse es. Mhm. Also es ist, selbst wenn ich es benutzen muss und es mir manchmal sinnvolle Dienste erweist, jedes Mal, wenn ich merke, jetzt ist gerade dieses Ding der Chef, weil es was will von mir oder weil es mich Zeit kostet für Dinge, die eigentlich gar nicht wichtig sind in meinem Leben. Und wenn ich durch die Straßen gehe und ich sehe sie alle, sie sind alle Menschen heute, bevor der Herr mit dem Motor steht, also mit so einem Roller, so wie da und dort, kaum steht er mit dem Roller, tut er schon umeinander, vollkommen süchtig, ja, und sie sind nicht da, sie sind irgendwo, sie sind irgendwo drinnen in einer so als Obwelt und sie sind einfach nicht mehr da. Und darum habe ich so einen Widerstand gegen das und darum war diese Frage, aber letztendlich brauche ich so was und wenn es nicht meins ist, ich brauche es von irgendeinem anderen. Ja, und das ist das, was mir wehtut. Das ist das, was mir bei der ganzen Idee furchtbar wehtut, auch wenn es sowas ist wie ein Widerstand.
Aber das ist eines
aber wir nützen die Infrastruktur.
Das ist eines der interessantesten Argumente gegen Bitcoin, das ich bisher gehört habe und ich habe schon viele gehört.
Wirklich?
Ja, weil ich kann total nachvollziehen, diese Abneigung gegen dieses permanente digitale Berieselung und so. Also ich bin damit aufgewachsen und ich kann es auch nicht komplett, ich kann es auch nicht vermeiden, aber es ist mir zunehmend bewusst. Und ich weiß auch, dass das ein Problem ist, sage ich einmal. Ja.
Das macht was mit uns als Gesellschaft. Das macht mit dir selber etwas. Ja. Klar, ich kenne dazu noch, ich habe es ja schon probiert. Ich habe das gemacht, mit so einem Selbstversuch gemacht, wo ich ein paar Sachen weggelassen habe. Da war das Mobiltelefon dann auch weg. Ja. Das Thema war gar nicht, was es mit mir macht, sondern das Thema ist, was es mit meinem sozialen Umfeld macht. Mhm. Du bist der Spinner, du bist der Freak, ja, keiner kann mehr mit dir kommunizieren, weil die anderen haben es ja. Und wir gehen immer mehr in die Richtung, dass Institutionen einfach voraussetzen, dass man es einfach hat. Digitale Unterschrift oder was weiß ich alles. Sie gehen davon aus, ja, und ich fürchte, dass irgendein Tag kommen wird, dass du nichts mehr kaufen kannst, wenn du das nicht hast, dass du keine Leistungen mehr kriegst, wenn du das nicht hast. Ja.
Und das sind wir dann beim digitalen Euro zum Beispiel. Sind wir beim
digitalen Euro. Ja. Ja. Und ich weiß genau, da gibt es aber die an dem verdienen. Jedes Mal, wenn das einer rausnimmt und da miteinander wischt, klingelt bei denen die Kasse. Ob die jetzt dafür Bitcoins kriegen oder Dollars oder sich dann doch, weil sie klug sind, einen Wald und einen Acker drum kaufen, das weiß ich nicht. Nur die haben das Sagen. Die am Ende von dem Ding sind die, die aus meiner Sicht jetzt momentan die Welt regieren. Und sowas hat es noch nicht gegeben. Das hat das Römische Reich nicht zusammengebracht. Das haben die Ägypter nicht zusammengebracht. Niemand, dass die ganze Welt, ja, in Abhängigkeit ist von dem. Und ich meine nicht nur diese Firma jetzt Apple, die das hat, sondern von dem, das Smartphone mit allem das, was es anbietet, ja, da sitzt wer und es klingelt ständig in der Kasse.
Was spannend ist, ist sozusagen, dass du mit Bitcoin die Basis schaffen kannst, aufgrund des Wertelayers. Gerade jetzt ist ein neues White Paper herausgekommen. Also Bitcoin wird weiterentwickelt quasi in einer Open Source. Also jeder kann mitmachen. Mhm. Der Code ist offen. Es gehört niemandem. Es gibt keine Patente. Ja, ja. Es ist quasi in einem gewissen Sinne der digitale Gegenentwurf zu dem, worüber du dich gerade beschwert hast. Weil dass wir nämlich einfach irgendwann einmal sagen, naja, lass mal das ganze digitale Geschichte sein, glaubt halt auch niemand wirklich. Ja, ich glaube schon, dass wir müssen
Nein, damit da gibt's um, kein
müssen
Zurück.
Lernen, genau, wir müssen lernen, damit umzugehen. Und Bitcoin ist da eben die Möglichkeit, schau zum Beispiel, nimm ein Beispiel, ja, der berühmte Apple Store. Und wie gesagt, ich habe auch alles von Apple und ich bin da sicher kein groß überzeugender Kritiker. Ja. Aber wenn du beim Apple App Store eine App hast, dann nehmen sie 30%. Und wenn du in deiner App, du hast jetzt die Roland Thüringer App und da verkaufst du deine Tickets zum Beispiel über die App. Wenn du das machen würdest, würdest du 30% von allen Ticketverkäufen an Apple abgeben. Ja? Weil die quasi dich in dieses Gefängnis sperren. Ja? Mit Bitcoin ist das erstmal möglich, dass du diese Bezahlschranken von Apple umgehst. Weil du kannst Bitcoin über einen QR-Code, eine Textadresse und so weiter Bitcoin nutzen. Sie versuchen zwar Apps, die das tun, rauszufiltern, aber langfristig wird das ein Kampf sein, den sie verlieren. Ja? Mhm. Und das ist nur eine Facette. Also die eigentliche spannende Facette ist, dass du auf Basis von Bitcoin ein quasi offenes Internet bauen kannst. Ja? Das ist eben der Unterschied, aber das ist für Leute in unserem Alter, sage ich jetzt mal, auch so schwer zu verstehen. Wenn du die digitalen und Computerkenntnisse hast, kannst du eben die volle Kontrolle über dein eigenes digitales Leben erlangen, ja? Was einfach derzeit nicht möglich ist. Und ja, dafür musst du sehr große Anstrengungen an den Tag legen, aber zumindest geht's. Es ist nicht unmöglich. Das ist der erste Schritt. Und dann geht es darum, das einfacher zu machen, damit das immer mehr Menschen tun können. Zum Beispiel gibt es bei Bitcoin-Konferenzen gibt's immer einen Workshop, da gibt es eine Software, die kannst du auf Android-Handys draufspielen. Das ist quasi ein freies Betriebssystem. Ohne Google, ohne Apple, nichts. Alles nur Open Source. Und da wird dann bei den Workshops dir erklärt, wie du das machst. Da kommen, die kaufen sich neue Handys, kommen dorthin, machen den Workshop und haben dann ein freies Handy. Mhm. Ist das im Alltag genauso gut wie Apple und Google? Wahrscheinlich nicht, aber du hast zumindest dein Leben wieder unter Kontrolle, was deine Daten und so weiter betrifft.
Okay, ja. Also das heißt, man müsste da sehr viel Energie drauf verwenden, wenn man sich damit beschäftigen muss, wenn man das lernen muss. Ja. Jetzt bin ich sehr jetzt und sage, brauche ich nicht mehr. Will ja nicht mehr, ehrlich gesagt. Ja. Weil du gesagt hast, okay, die Welt ist einfach digital. Ja, natürlich ist sie digital. Genauso wie irgendwann mal über den elektrischen Strom war. Da war es sicher welche am Anfang. Da kann man sich ja, da kriegt man einen Schlag und was und was weiß ich, was alles passieren kann. Ja, es ist einfach so eine elektrische Welt. Ja. Ich glaube nur, der Unterschied ist zwischen es brennt halt elektrisch, es heizt elektrisch, es fährt elektrisch, ist bei dem, was ich da einstecken habe, das geht da rein. Das geht in eine andere Dimension hinein. Ja. Bin ich überzeugt davon. Das sieht man am Verhalten der Menschen. Das ändert, Licht verändert dich auch dein Verhalten, wenn du hast. Das ist klar. Wenn es finster wird und du hast nur mehr Öllampen, wird es früher schlafen gehen. Das ist eh klar. Ja. In der Stadt, wenn es keinen elektrischen Strom gibt, ist in der Nacht dann auch vorbei. Also das heißt, du kannst die Nacht zum Tag machen. Das ist alles klar. Aber im täglichen Gebrauch, ich glaube, dass es irgendwas mit uns macht. Wir wissen noch nicht, was es mit uns macht. Es gibt keine Referenz. Es gibt vielleicht für mich als Beobachter, dass in der Zeit, in dem ich auf dem Planeten bin und Dinge bewusst wahrnehme, ist es so, als ob, ich nenne das jetzt einmal so, als ob, immer mehr Bedeutung bekommt. Und das hat nicht was mit digital alleine zu tun, sondern so, als ob ist schon, allein wenn du ein Buch liest, wenn du als Kind die deutschen Heldensagen liest, ja, dann bist du in einer anderen Welt oder in einem Märchen. Ja, das ist, du bist so, als du bist plötzlich aus deiner Realität draußen und bist mit deinem Sein, mit deinen Gedanken woanders drinnen. Baust du aber immer noch deine Bilder. Ja.
Aber weißt du, dass es Zeiten gab, in denen man gesagt hat, die Kinder sollen nicht so viel lesen, weil das genau aus dem Grund?
Kann ich mir vorstellen, dass das so war. Ja, der nächste Schritt war dann halt, dann kam der Hörfunk und dann kam der Fernsehen und auf einmal hast du den Winnetou gesehen. Ja. Und dann haben die Kinder, die über den Winnetou gesprochen haben, alle in selben Winnetou gesehen. Ja. Und da ist einer, der tut so, als wenn er Indianer ist. Wenn ein Indianer, echt ein Indianer sieht, was das ist, sagt er, das ist kein Indianer, aber ist ja wurscht. Egal. Und so ist es, wenn wir Filme schauen, wenn wir im Kino sind, dann macht das was mit dir. Ich kann mich erinnern, wie ich so die gute Bette Ackley im Kino gesehen habe mit dem Clint Eastwood und mit Lee Van Cleef.
Wie alt warst du da?
Ja, wie alt wäre da gewesen? So pubertierend halt, so irgendwo, nicht? Ja.
Die Inflation ist aus dem Nichts gekommen. Einfach so. Das behauptet niemand geringerer als die EZB-Chefin Christine Lagarde. Aber es stimmt nicht. Scharfe Beobachter wie Ronald Stöferle und Mark Walleck von Incrementum waren schon lange vor der Teuerung. Und jetzt ist sie da. Jetzt ist sie ein echtes Problem. Die beiden Partner bei Incrementum in Liechtenstein verwalten Investmentfonds, die Investoren auch dabei helfen sollen, sich vor der Inflation und ihren Folgen zu schützen. Dafür haben sie unterschiedliche Strategien. Unter anderem kombinieren sie auch Gold und Bitcoin. Incrementum gibt auch den legendären In Gold We Trust Report heraus, den jährlichen Goldreport, wo ich auch seit Jahren mitschreibe. Und Incrementum publiziert regelmäßig auch Research zu Bitcoin. Wer mehr wissen will, geht auf incrementum.li. In meinem Büro, da heize ich mit einem Bitcoin-Heater von 21 Energy. Das Startup aus Tirol, das tritt an, um diese enge Beziehung von Bitcoin und Energie für uns alle nutzbar zu machen. Die Bitcoin-Heater sind flüsterleise, aber sie sind nicht nur im Wohnzimmer oder im Büro interessant. 21 Energy arbeitet auch an nachhaltigen Lösungen für Business-Anwendungen, etwa in Industriehallen, Baucontainern oder Gewächshäusern. Inzwischen verbaut 21 Energy auch die neuesten Miner, die Antminer S19, die sind dreimal so effizient wie das Vorgängermodell und das bedeutet, dass sich die Bitcoin-Heizungen schneller lohnen können, je nach Strompreis und Stromquelle. Einfach mal reinschauen im Shop bei 21energy.io und mit dem Code WASBITCOINBRINGT gibt es gleich 5% Rabatt.
Und du sitzt auf 3 Stunden und siehst es. Du gehst als wie ein anderer raus. Das hält nicht lang und das ist wieder weg. Ja, aber kurz bist du. Das heißt, diese So-als-ob-Welt, die wir uns erschaffen, ja, die macht was mit uns. Weil es ist plötzlich das, wie wir die Welt wahrnehmen. Und umso mehr das wird. Ein Plakat, wenn wir sehen, die Balmers-Plakate, die wirst du schon noch gesehen haben, die Schwarz-Weiß-Plakate, die waren sicher von einem sehr, sehr hoch bezahlten Fotografen fotografiert. Die Damen in Schwarz-Weiß, in ihren Strapsen, die da liegen, und steht nur grün Palmas, mit so langen Beinen. Ja, und du weißt nicht, das ist in der Fotobox halt gemacht worden, sind ein bisschen verlängert worden, das ist damals schon gegangen. Also die erste einfach mal.
Das war damals schon eine Debatte, gell?
Dass die Beine nämlich länger sind und so. Das heißt, das ist nicht. Und so wird immer mehr orientieren wir uns an unserem Sein, an dem, was wir tun, an einer Welt, die gar nicht existiert. Und ich glaube, dort geht es auch ein bisschen hin, die gesamte Reise.
Aber die Frage ist, ich meine, jetzt kommen wir ja zu AI, ja, und ich meine, was sich da abspielt jetzt, also gerade du kommst ja als Schauspieler, bist du mit den Medien quasi groß geworden und was sich da derzeit abspielt, ist ja Irrsinn. Also da gibt es ja jetzt schon, die großen Schauspieler fangen jetzt schon an, neue Verträge zu verhandeln, weil sie draufgekommen sind, dass sie ja gar nicht die Rechte für ihr AI-Abbild haben und die Studios jetzt einfach Filme rauspumpen können, die so ausschauen, als würde jetzt Hausnummer Tom Hanks mitspielen, aber er ist gar nicht da gewesen. Ja?
Genau.
Da ist jetzt immer die Frage bei diesen Dingen und zugegeben, das ist alles total scary und es geht alles total schnell und so, aber wie viel davon ist quasi Alter? Wie viel davon ist kennst du Douglas Adams, der Hitchhiker's Guide to the Galaxy?
Per Anhalten durch die Galaxis? Ja. Nicht auswendig, aber ich weiß, was das ist. Ja.
Der war ein unglaublich großartiger Autor. Ich brauche dir nicht zu sagen, ich glaube, dass in Wahrheit, die Leute loben ja immer so, keine Ahnung, Shakespeare und so, aber in Wahrheit die ganz große Kunst ist, witzig zu sein. Ne?
Entschuldige, was der Shakespeare für seine Zeit auch damals war, nur er hat
einen
anderen Humor.
Fair enough. Also, Douglas Adams hat einmal dieses Zitat gebracht, ich habe das auch einmal auf Twitter gebracht, er hat gesagt, alles, was es gibt, wenn du auf die Welt kommst, ist normal und natürlich und war immer schon da. Alles, was passiert und erfunden wird, bis du 35 bist, ist neu und aufregend und du kannst da Karriere draus machen und alles, was nachher passiert, ist einfach nur falsch.
Ja, ja. Hat er wahrscheinlich recht, nur wann hat er das gesagt?
Ach, das weiß ich nicht mehr.
Das ist schon länger her.
Ja, der ist ja schon länger tot auch.
Und was wir nicht vergessen dürfen, dass diese Entwicklungen, dass plötzlich die Welt eine andere ist, nur das Nutztier, das Pferd. Ja? Es gab eine Zeit, wo die Städte, das größte Problem der Städte waren die Pferde, weil Unfälle, Krankheiten, Kadaver auf der Straße, also furchtbar. Und wieder das erste Ding, die erste Kutsche, die gemacht hat und selber gefahren ist, haben alle gewusst, das ist die Rettung. Wir sind sie endlich los, die Pferde. Und vor allem ist es die Rettung der Pferde, weil wie kommen wir dazu? Gut, anderes Thema. Ja. Und das hat auch irrlang war das so. Und jetzt aber sind wir an dem Punkt, wir sind wieder dort, wo wir sagen, wir müssen die Autos aus den Städten rausbekommen. Also es wiederholt sich immer wieder. Ja. Nur schauen wir, was für ein langer Zeitraum. Und jetzt schau, wie technische Entwicklungen in die 60 Jahre, seitdem ich da bin, was sich da verändert hat, und die großen Veränderungen sind in den letzten 20 Jahren passiert, die wirklich die Welt massiv verändern. Das ist in den letzten 20 Jahren passiert und das wird immer schneller. Und dass dann so jemand wie ich mit 60 sagt, okay, das brauche ich jetzt nicht mehr, weil ich ungefähr einen Horizont habe, wo ich einschätzen kann, okay, wie lange wird es mir überhaupt noch geben, ja, das brauche ich wirklich nicht mehr, weil ich mich jetzt eigentlich um mich kümmern muss, dass ich das, was vielleicht ich verabsäumt habe zu genießen auf dem Planeten, jetzt genießen kann, mich nicht mehr mit irgend sowas beschäftigen will, ganz einfach. Ja. Und durch diese ständige Beschleunigung, in der wir drinnen sind, so wie ich das wahrnehme, können wir uns noch gar nicht ausrechnen, wie schnell das gehen wird, dass es noch einmal anders wird. Ja. Und noch einmal. Wir glauben immer, naja, jetzt hat es so lange gedauert, bis das iPhone kommt und so. Nein, das geht wupp, wupp, wupp und plötzlich, ja, da dieses Chat-GPT, was da hingesprochen hat bei der BTC, diese Bilder, die er da hinten gehabt hat, die er auch mit irgend so einer Intelligenz gemacht hat, diese wunderschönen, das sind Bilder, die siehst du normalerweise nicht, die sind so schön gewesen und inhaltlich so toll und von allem, ja, nur, wenn das so eine Maschine macht, wo ist dann der Wert von dem? Wo,
also es ist jetzt wirklich, das ist total beängstigend. Es ist derzeit, jetzt ist es schon so schnell, dass die Leute die Geschwindigkeit anfangen mitzubekommen. Weil wir Menschen sind ganz schlecht dabei, sich exponentielles Wachstum vorzustellen. Ne?
Ja.
Aber es ist jetzt so, du hast eine App, die macht Bilder, ja, AI,
ja.
Und die war vor 2 Wochen noch kompletter Schaß. Und ist jetzt schon perfekt. Und du kannst sie jetzt schon nutzen im Alltag. Ja? Gerade in der Medienproduktion wird das eine unglaubliche Revolution auslösen. Ja? Also die was man heutzutage alles machen muss, um ein Video aufzunehmen und dann zu bearbeiten, bis es rausgeht und dann schneidest du das noch in 5 Stücke. Es gibt eine AI, da haue ich unser Gespräch rein. Und die machen, kennst du diese Shorts oder diese Reels von TikTok? Ne? Diese
Hochformat-Videos. Ich habe davon gehört, ja.
Die nehmen das, die schaut sich das an, der Computer schaut sich das an, hört sich das auch an, den Inhalt, macht das Video, schneidet raus, wo der Thüringer was besonders Interessantes sagt, ja, sagt dir, das ist das, was am ersten viral geht, macht ein Video draus und du brauchst es nur noch runterladen und draufspielen. Im nächsten Schritt reicht es, wenn du deinen Twitter-Account oder was damit verbindest und dann geht es raus. Übrigens, auch da wird Bitcoin eine große Rolle spielen, natürlich, weil wenn diese AIs, diese Computer miteinander kooperieren müssen, werden sie ein Geldsystem brauchen. Und dieses Geldsystem wird nicht der digitale Euro sein. Aber ganz sicher nicht, weil keine AI auf der Welt kommt auf die Idee, das Geld von der Lagarde zu verwenden. Ne? Außer sie wird dazu gezwungen, dass es wieder dann fiat. Aber ich glaube...
Also ja, aber Nico, wenn das so ist, ja, dass die Maschinen, wir nennen es jetzt einfach Maschinen, obwohl das ja was anderes ist als eine Maschine. Ja.
Angriff der Killerroboter.
Nein, das sehe ich das gar nicht. Sondern es ist ja... In Wahrheit, es geht immer darum, es uns bequemer zu machen.
Genau.
unglaubliche Anzahl von Energiesklaven und unglaublich viele Hilfsmittel, die uns alles leichter machen. Ja, es wird, und das hat was mit Energie zu tun. Das, aber das, das, also wenn ich da jetzt über das anfange, kommen wir von Hundertsten ins Tausendste. Ja, alle diese Dinge, die wir nützen aus Bequemlichkeit, die uns die Dinge abnehmen und die letztendlich die Dinge besser können als wir. Sie können es besser als wir. Ich bin sicher, dass es irgendwann von mir etwas geben wird, wo mein Gesicht vielleicht noch existiert, wenn ich schon gestorben bin, wo es die Dinge alle besser macht als ich, weil es es nämlich immer richtig macht.
Hast du die Rechte für deine AI-Abbild?
Wenn ich mich mit dem auch noch beschäftige. Habe ich nicht. Es ist mir auch egal. Sollen sie doch machen, was sie wollen. Ja. Wenn rundherum die Maschinen alles schneller, besser machen, wo sind dann wir? Wo sind dann wir? Was sind wir dann? Wo ist dann unsere Kreativität? Sind wir dann nur mehr Zuschauer? Schauen wir dann nur mehr anderen zu bei dem, was sie machen? Ja. Es ist ja schon allein, wenn wir ins Fußballstadion gehen und wir ein Fußballmatch zuschauen, wir schauen zu. Wir spielen jetzt selber Fußball.
Ja.
Ja, und haben aber trotzdem eine totale Befriedigung. Als wären es wir selbst die Gewinner. Ja. Wenn ich daheim sitze und MotoGP schaue, dann fahre ich mit. Da bin ich dabei. Wenn der einen Rutsch schaut, denken wir, das war knapp Also ich leide, wir schreien. Meine Frau und ich schreien vom Fernseher, wenn wir mitleiden. Ja. Ja. Obwohl es wir nicht selbst machen. Aber ein unglaubliches Erlebnis, als würden wir es selbst machen. Ja. Ja. Porno schauen, sowieso. Ne? Da schaust du auch super, aber stinkt doch nicht. Also, wenn alles übernommen wird, wir nur mehr eine Gesellschaft von Zuschauern sind, und das ist das, wo es, glaube ich, hingeht, die Reise, wo ist dann meine Verbindung zum Lebendigen, das, wo ich selber was noch schaffe und erschaffe? Und das muss es aber geben, weil sonst verarmen wir, glaube ich, komplett. Mhm. Es wird also eine Gegenbewegung geben. Ich bin überzeugt, dass das alles passieren wird. Und dass es vielleicht so wird, dass wirklich dann die sich ganz brav an alles halten, weil sie Helden sind, dann wirklich nur mehr zu Hause sind, damit sie nicht rausgehen und ausatmen und vielleicht, wenn wir anderen mit irgendwas anstecken, ja, die Nahrung kommen lassen, irgendwas aufhaben, wo sie alles, wo sie sind, wenn sie sagen, jetzt möchte ich eine Ballerina sein, dann haben sie das Gefühl, ich bin jetzt eine Ballerina, wo sie alles leben können, die wird es geben. Ja. Aber es wird trotzdem immer noch Inseln geben, wo Menschen analog ohne dem leben wollen.
Das ist wie in der Kaffeehaus.
Egal was, aber oder im Wald einen Garten bestellen oder wurscht was. Ja. Nur das Schlimme daran wird sein, dass alles das, was du in der Realität machst, viel, viel schlechter sein wird. Nicht so toll fürs Gehirn. Weil wenn ich mir was aufsetze und bin irgendwo in einer Welt, ja, habe ich nur das Schöne von dieser Welt. Ich kann vielleicht mit einer Brille das Gefühl haben, ich stehe am Mount Everest. Ja, ich höre den Wind pfeifen, du wirst aber nie erleben, wie geschissen es ist, wenn es minus 35 hat und du in einer Wand drin hängst und nicht weißt, ob du überlebst.
So wie das Holodeck auf Star Wars, oder? Star Trek, ne? Holodeck.
Ja.
Die konnten einfach irgendeine Realität erschaffen.
Genau.
Und dort trainieren quasi. Ne?
Genau, ja. Nur tut es aber alles entweder besonders schön oder besonders schrecklich, wenn du Ego-Shooter-Spiel spielst, was ja auch so ist, was komplett in was rein. Ich habe das auch ein bisschen so mit so Playstation und so gespielt oder Autorennen gefahren.
Was hast du gespielt beim Shooter?
World War 2 oder wie das heißt? Also
Call of Duty. Oder?
Es war aber Zweiter Weltkrieg. Also ist egal, aber es war richtig
aufregend.
Ich kenne mich ein bisschen aus, das ist mir klar. Es hat nichts mit dem zu tun, was ist dass das Ding wirklich wäre.
Keiner will ja wirklich in den Krieg ziehen.
Ja, weil Krieg ja nicht nur das Schießen ist. Es ist ja das Sitzen und Warten, auf das geschossen wird. Das dort Sitzen, frieren, nasse Füße haben. Die
wir
Angst,
wissen es in Wahrheit
das
nicht.
An die Menschen zu Hause denken. Wir wissen es nicht, aber man kann sich ungefähr vorstellen, was es bedeuten könnte. Und darum glaube ich, dass es eine totale Gegenbewegung geben wird. Welche Rolle dort dann der Bitcoin spielen wird, kann ich nicht sagen. Vielleicht wird der Bitcoin die einzige Möglichkeit sein, dass du das auch machen kannst, nämlich gegen den normalen Mainstream der vollkommenen nur mehr Audience zu sein und einfach nur mehr zuschauen, wie alles passiert rund um dich und damit total zufrieden zu sein, auch möglich, aber das weiß ich nicht.
Was ist das, was du so mitbekommst von der vom Mainstream das Hauptargument gegen Bitcoin? Was ist das, was du immer wieder hörst?
Jetzt weiß ich nicht, was der Mainstream genau ist. Ich kann nur von Menschen, mit denen ich spreche, sprechen, die möglicherweise Mainstream sind. Weil sie, ja. Also Gegenargument ist natürlich Spekulation. Mhm. Ja. Hoher Energieverbrauch, auch logisch. Ja, das Strom brauchen, jetzt haben wir jetzt klar. Ja. Und wo kann ich mir da drum kaufen? Also, also eigentlich das logische Argument von ihm ist, naja, und jetzt hole ich die Bitcoin, da steht irgendwo ihr Bitcoin und jetzt gehe ich in ein Geschäft und was kann ich mir dann kaufen? Das ist auch die nächste Frage, wo kann ich mit Bitcoin eigentlich einkaufen?
Nehmen wir eins nach dem. Das erste, die Spekulation, ist logisch, ist ein Effekt des kaputtgehenden klassischen Finanzsystems, weil das führt ja in diese Spekulationsblase. Das hast du ja nicht nur bei Bitcoin, das hast du ja bei allen Aktien, das hast du bei Aktien, Immobilien und so weiter. Ne? Wenn das Geld zu billig ist, dann fließt es rein, das wird spekuliert, wenn das Geld teurer wird, dann platzen die Blasen. Und so wird Bitcoin auch adoptiert. Bitcoin ist quasi darauf ausgelegt, eigentlich ist ganz interessant, Bitcoin setzt an bei der schlimmsten Eigenschaft, die das Fiat Money bei dir auslöst, nämlich der Gier. Der Gier, weil du die Angst hast, was zu verpassen, weil du Angst hast vor der Inflation, setzt dann bei der Gier und packt dich dort. Du denkst, ah super, da bin ich jetzt dabei und dann wirst du einmal durchgerüttelt und wenn du lang genug durchgerüttelt bist, dann ist die Gier weg und du denkst, jetzt habe ich aber Bitcoin, Gott sei Dank, will nichts mehr wissen von dem anderen. Okay, das ist das. Aber das zweite mit dem Energieverbrauch, weil du gesagt hast, wo ist die Verbindung zur Realität in dieser digitalen Welt? Wo ist Dings? Das ist es. Das ist es. Genau das. Der größte Grund,
Nico,
warum Bitcoin kritisiert...
Nico, du musst jetzt nicht mich überzeugen. Nein, du hast mich nur gefragt, was der Mainstream sagt.
Genau,
deswegen sage ich... Das ist nicht das, was ich sage.
Ich weiß. Okay. Aber weil du gesagt hast, wir suchen in der digitalen Welt einen Bezug zur Realität. Mhm. Energie ist real.
Ja.
Das ist der Bezug.
Okay. Einspruch erweitern. Wenn der Herr Satoshi oder die Frau Satoshi oder die Gruppe Satoshi dieselbe Idee gehabt, das ist okay. Das muss einen Wert haben. Das muss Energie kosten. Sonst geht das nicht. Warum fremde Energie? Warum muss nicht einer auf einem Gerät sitzen, wo er tritt, einem Ergometer und den Strom erzeugt?
Das kannst du theoretisch machen.
Und den Strom erzeugt, damit. Warum geht Bitcoin schürfen nicht mit eigener Muskelkraft?
Theoretisch geht es eh.
Na, aber das wär's doch. Das wär's doch. Weil in dem Moment, wenn ich irgendwo Energie brauche, bin ich wieder abhängig von einem Energieanbieter. Ich hänge wieder an einen Stecker. Oder?
Ja, also theoretisch kannst du auch auf einem Ergometer sitzen.
Weil du sagst, die Energie ist das Reale.
Ja.
Das ist ja unser Problem. Ein Thema in meinem Leben, Energie. Sei es jetzt Körperenergie oder energetisch jemanden behandeln, was ist Energie? Wir wissen es ja nicht. Jeder hat einen anderen Zugang, was ist Energie eigentlich? Ja? Aber wenn wir heute im Allgemeinen über Energieverbrauch reden, reden wir immer über einen Energiesklaven. Das heißt, das bietet uns jemand an. Wir reden nicht über die eigene Körperenergie. Weil da ist bald Schluss mit lustig. Wenn du mit eigener Körperenergie was machen musst, ich habe zum Beispiel in meiner Holzhütte habe ich Gravitationslampen. Das sind Lampen, die du praktisch mit so einem Schnirl aufziehst.
Aha.
Ja, das heißt, du ziehst an. Dann treibst du einen Dynamo, der übersetzt in eine sehr hohe Geschwindigkeit und wenn du so eine Viertelstunde, eine halbe Stunde richtig heftig da gezogen hast, hast fast eineinhalb Stunden Licht.
Ja, weil die gesamte technische Entwicklung der Menschheit eben darauf abzielt, dass wir, also wie du sagst, andere, also dass wir nicht arbeiten müssen direkt eins zu eins für unsere Energie. Aber was ich schon glaube, und ich möchte so diesen Gedanken anbringen, bevor ich ihn vergesse, dass diese Gegenbewegung, ich glaube, dass die total da ist. Ich glaube, dass die real ist. Ich weiß nicht, wie groß und wie erfolgreich sie ist. du hast gesagt, wir befinden uns da in einer Situation, wo die Masse nur noch zuschaut und nicht mehr. Ich glaube, dass das der Normalzustand ist. Also
der Zustand, ja.
Dass nur eine kleine Gruppe produziert und die Masse konsumiert, ist ganz normal. Das ist auch der jetzige Zustand, das war es auch vor 30 und vor 40 Jahren. In Wahrheit haben wir vor 40 Jahren noch weniger Leute produziert. Weil heutzutage hast du die Thüringers von morgen oder von heute. Die sind auf TikTok entstanden. Die haben nicht eine Schauspielschule besucht, die haben sich dort bereits ihre Audience gefunden und die wären vielleicht nie, deren Talent wäre vielleicht nie entdeckt worden, wenn es das nicht gäbe.
Ja, nur wenn ich Zuschauer sage, meine jetzt gar nicht so den Unterschied zwischen Produzent und Konsument, also das Verhältnis zueinander, sondern ich meine einfach, dass die Welt, wie wir sie wahrnehmen, ja, nicht auf dem beruht, ich setze eine Handlung und dann macht das, was ich jetzt gerade getan habe, etwas mit mir, löst in mir ein Gefühl aus, ja, ein positives, ein negatives, einen Schmerz, ein Lachen, kann auch körperlicher Schmerz sein oder körperliches Wohlbefinden, sondern dass es nicht von mir kommt, sondern das, was in mir passiert, in meiner Welt drinnen, in meiner Gefühlswelt, das kommt von außen, das macht etwas anderes. Mhm. Das macht nicht die wirkliche Welt. Es ist ein Unterschied, ob ich wandern gehe, auf einer Hütte auf, und dann sitze ich auf der Hütte und sage so, und jetzt freue ich mich, jetzt bestellen wir ein Bier.
Aber ein Fußballspiel ist schon die wirkliche Welt, oder? Wenn du ins Stadion gehst.
Ja, es ist die wirkliche Welt. Aber es sind nur 22, die wirklich Fußball spielen. Der Rest schaut zu.
Ja.
Ja.
Ja, aber das ist, was ich gemeint habe. Ja, aber das ist ein normales Verhältnis zwischen Produzenten und Konsumenten, glaube ich.
Ja, ja, aber vielleicht habe ich mich auch unklar ausgedrückt, aber wie viel Zeit verbringst du heute als Mensch vor irgendetwas, ob das jetzt ein Fernseher ist, ein Plakat oder irgendetwas, wo das, was du erlebst, nur aus diesem Ding herauskommt, okay. Und das, was du siehst, ist aber nicht die Realität, sondern ganz deppertes Beispiel. Familie Thüringer hat sehr spät einen Fernseher gekriegt. Ja, also ich bin aufgewachsen als Kind ohne Fernseher. Da gab es noch Radio und schlafen gehen musste ich, wenn das Traummännlein gekommen ist. Da gab es einen Sehens, das Traummännlein kommt. Da hat jemand eine Geschichte erzählt. Da bin ich gewaschen worden von der Mutter im Lavur und dann habe ich schlafen gehen müssen. Und meine Beschäftigung mit der äußeren Welt war, wir haben so einen Ärger gehabt, dass ich auf die Gewöhnstraßen oben schon im 10. Bezirk und habe mit mir selbst, bin ein Einzelkind, Autoerraten gespielt. Okay. Nämlich, weil wir immer Kurven gehabt bei der Gewöhnstraßen fuhren. Ich habe nie gewusst, was für Auto kommt. Und ich habe gesagt, okay, als nächstes kommt ein Opel Kadett. Und wenn einer gekommen ist, habe ich einen Pluspunkt gehabt, wenn nicht. Ja, wenn ich feig war, habe ich immer VW Käfer gehabt, weil du hast eine Chance gehabt von fast 80%, dass ein VW Käfer
ja, klar, kommt, damals. Ja?
Damals, ja.
Ja. Heute
und das
war Tesla.
Ja, und das war damals die Autowelt, eine reale Welt. Ich habe Autos und habe mich mit Autos beschäftigt. Ja, auch als Zuschauer sozusagen, ja, aber es waren reale Autos. Dann kam der große Fernseher, der Ingelin. Das war ein Schwarz-Weiß-Fernseher, ein riesiges Gerät. Und das Erste, was ich so bewusst dann, glaube ich, gesehen habe, wenn ich dürfen habe, manchmal ausnahmsweise am Montag, wenn ich mir so Serien noch Sport am Montag, war ein Einsatz in Manhattan und die Straßen von San Francisco. Also entweder war es der Kojak, der den Einsatz in Manhattan gehabt hat, oder der Inspektor Stone und der Heller haben die geheißen. Das war der Karl Malden und der Michael Douglas-Bur. Und plötzlich habe ich eine ganz andere Welt von Autos gesehen. Da sind Dinge umgefahren, ja. Boah, der ist gefallen mit einem Buick Century. Der hat, wenn der Gas gegeben hat, da hat es aus den Rotkästen rausgeraucht, der hat so viel PS gehabt, der hat sogar am Schotter gequietscht. Jetzt habe ich geglaubt, dass Reifen am Schotter quietschen. Nur die Realität war dann da, ist unten ein weißer Käfer mit Blaulicht gefahren ist. Das war unsere Polizei. Ja, aber da war das unten nicht mehr so interessant, weil das war ja viel, viel besser. Mhm. Aber es ist nicht die Realität. Und so ist es. Und diese Entwicklung geht immer weiter und sie geht jetzt immer schneller, immer schneller, immer schneller. Ja. Und irgendwann kannst du nicht mehr unterscheiden. Weil ich habe schon unterscheiden können, okay, das ist das Fenster, das ist der Fernseher. Ja. Ich kann unterscheiden. Aber irgendwann einmal, es ist das Gleiche. Du wirst sehen, es wird uns passieren als Gesellschaft, wir können nicht mehr unterscheiden, was ist jetzt real und was ist nur von irgendetwas gemacht. Wurscht von was, gar nicht jetzt böse, aber es ist einfach gemacht. Musik zum Beispiel. Ich höre oft und gerne elektronische Musik. Tosca. Und diese wirklich leibende Grooves. Das klingt einfach super. Ja. Aber es macht das Kastl. Und es ist ein Unterschied, ob ich elektronische Musik mache mit einem Computer. Man das zusammenschließen, also das wäre eine total schöne Arbeit für mich, Musik zu machen mit dem Computer. Das heißt, Sounds zusammenbauen, dass es einen Groove ergibt. Das ist eine total schöne Arbeit. Das ist eine Bastlerei. Du bist aber kein Musiker. Ein Musiker bist, wenn du ein Instrument spielen kannst. Wenn du nur das zusammen, bist du ein Arrangeur. Du bist aber bitte kein Musiker.
Der Produzent, der Sam, den du vorher kennengelernt hast, der ist Arrangeur, macht diese Musik, auch DJ. Und der hat mir gestern erst erzählt, jetzt kommen die mit der AI 70.000 solche Tracks erstellen lassen und die alle gleichzeitig bei Spotify veröffentlichen und dann dafür Geld kassieren natürlich, wenn das abgespielt wird. Ja, und das ist jetzt schon ein Riesenproblem. Du hast vollkommen recht, weil du sagst, Musik ist sozusagen, da merkst du es als allererstes, ja.
Und da merkst du es als erstes. Und der nächste Schritt wird ja vielleicht dann sein, dass du nicht so wie, zuerst einmal hat man in ein Konzert gehen müssen, um überhaupt Musik zu hören, weil es noch keine Tonträger gegeben hat. Dann kann man Tonträger, dann hat man in schlechter Qualität das gehört, was vielleicht ein Konzert einmal war, etc. etc. Dann kam irgendwie die Langspielplatte, da haben wir die Kassetten gehabt, du erinnerst dich, hast vielleicht auch gehabt, wo man selber aufgenommen hat. Dann kam die CD, dann kam der Mini-Display, etc. etc. Aber es waren immer noch, du hast deine Musik zu ich habe es immer noch zusammengestellt. Ich habe nur in meinem iTunes, was ich damals glaube ich iTunes-Kassen, das hat es wahrscheinlich auch anders jetzt, habe ich mir einfach meine CDs reingeladen und habe mir meine Playlists halt mühsam irgendwie zusammengestellt, etc. etc. Und irgendwann kommt meine Tochter und sagt, was machst du? Sag ich, ich habe da iTunes. Alter, das ist ja oldschool, ja, und zeigt mir am Handy Spotify. Sag ich, naja, Spotify, okay, was ist das? Na, da kann ich mir alles ansagen, alles. Du, alles kannst du sicher nicht annehmen. Sag ich, na, dann gib mir ein, habe ich gesagt, gib mir, habe ich irgendwo eine Nummer, weiß ich, von Franz Morak oder was man das hat, Spotify, aber mir spielt das. Denke ich mir, okay, na gut, ja, Zufall. Nicht? Na, und was mache ich dann? Ich lade mir es irgendwann einmal runter. Jetzt habe ich auch Spotify. Und jetzt schalte ich ein, ja, und tue genau die Musik, die damals, ich bin in die Kamera immer gegangen als Jugendlicher. Das war so mein Lokal. Ja, das war in der Neubergossen die Kamera.
Die gibt's die noch?
Die gibt's nicht mehr.
Gibt's nicht mehr.
Ich weiß nicht,
wie die vor kurzem noch.
Gibt's das nicht mehr? Ich weiß es nicht.
Vielleicht gibt's es noch, keine Ahnung.
Ich weiß
es
nicht. Ja.
Wir sind beide zu alt, um noch dorthin zu gehen.
Nein, ich glaube, ich gehe wieder einmal hin. Irgendwann gehe ich hin. Ja. Und, aber genau die Musik, die ich damals gehört habe, diesen Rare Groove und das alles, und das spielt das. Ich denke, super. Ja, haben wir 5, 6 Nummern, die wir arg. Und auf einmal kriege ich eine E-Mail und sagt, hallo Roland, wir haben eine Playlist für dich zusammengestellt. Und ich denke, aha, und ich schalte das ein. Und das spielt die Musik, die ich damals gehört habe. Ein paar Sachen haben sie dann eben gehabt. Aber im Großen, es spielt das. Okay, das spielt aber immer noch Musik von wirklichen Musikern. Weil wenn ich Benson höre, dann höre ich Benson. Ja. Aber irgendwann wird es so sein, dass du nicht mehr Musik von jemandem hörst, der die irgendwann komponiert hat, sondern du wirst aufstehen in der Früh, wirst dein Gerät einschalten, wo es auch immer das Gerät sein wird. Das wirst du nicht mehr einstecken können. Vielleicht hast du das schon eingebaut. Ja. Und das Gerät weiß, was du jetzt für Musik hören willst. Und dann spielt es genau die Musik, die jetzt deine Stimmung verändert.
Ja.
Ja, die zu deiner Stimmung passt.
Klar.
Und das Arge ist, die Nummer gibt es nur einmal und die gefällt nur dir und sonst niemandem, weil es genau für die passt.
Du hast gerade eine App erfunden, du solltest das schnell patentieren lassen.
Nein, das geht ja wahrscheinlich technisch nicht. Aber weißt du, was ich meine?
Sicher.
Wo die Entwicklung hingeht. Ja. Und das ist ja für einen Konsumenten super. Das ist ja für den Konsumenten super.
Glaubst du, dass wir möglicherweise, wenn wir das hochrechnen auf, keine Ahnung, 5.000, 10.000 Jahre, dass es sich dann überhaupt nicht mehr, gar nicht mehr unterscheiden lässt zwischen virtueller Realität und Realität?
Hast du jetzt 5.000, 10.000 Jahre gesagt?
Oder von mir aus 500 Jahre?
Nein, bitte. Das wird noch das Jahrhundert passieren.
Ja, aber dann frage ich dich was. Woher weißt du, dass das, was wir jetzt hier machen, die Realität ist? Vielleicht ist das die Simulation. Von der Simulation
das in
der Simulation.
Gut,
die Theorie gibt es nämlich.
Ja, da sind wir sowieso in einer ganz anderen Über das kann man auch diskutieren. Ja. Das ist genauso wie der Glaube an ein Jenseits, der Glaube an die Wiedergeburt, dass wir in verschiedenen Parallelwelten jetzt eigentlich
existieren. Das mit den Timelines ist schon echt spannend, oder?
Ja, alles möglich, nur es ist wurscht.
Ja, stimmt.
Es ist scheißegal. Wenn ich an ein Leben nach dem Tod glaube und ich merke, es geht jetzt zu Ende, im besten Fall hilft es mir. Aber es ändert nichts am Tod. Wenn es wirklich so wäre, dass die recht gehabt haben mit ihrem Konzept, mit dem Leben nach dem Tod, dann wird vielleicht irgendwas in mir sagen, arg, hätte man nicht gedacht, dass es wirklich so ist. Oder es ist nichts und dann ist nichts.
Ja, dann kannst du auch nichts denken.
Es ist wurscht. Ja. Es ist scheißegal, ob ich glaube, dass irgendwas ist oder so. Es ist wurscht. Ja. Aber solange wir leben, ist die große Frage, was nehmen wir die Welt wahr? Es ist ja Allah für uns. Warst du schon in Venedig? Ja.
Lange her, aber.
Ja, oder warst du in Venedig? Wie bist du dort hingefahren nach Venedig?
Ja, soweit ich weiß, mit dem Zug nach Kärnten, okay. Und dann mit dem Auto.
Oh, mit dem Auto, okay. Ja. Wenn du nach Venedig fährst mit dem Auto, gibt es dieses riesige Parkhaus, dieses runde Ding, wo du rauffährst, dann schöst du praktisch dein Auto ab und dann bist du 3 Tage, 4 Tage, eine Woche in Venedig. Ja? Und dort siehst du eigentlich am Rand schon noch ein paar Autos, sonst gibt es keine Autos mehr. Ja? Und dann steigst du in dieses Ding ein, was du jeden Tag benutzt, ja, und fährst dort raus und die ersten 5 Kilometer bist du in einem Fremdkörper und denkst dir, was ist das? Mhm. Und auf einmal wird es normal. Wenn wir da jetzt rausgehen auf die Straße im 9. Bezirk und diese Autos und das alles sehen, das ist die Stadt. Nein, das ist nicht die Stadt. Die Stadt wäre es ohne diese Autos. Stell dir das vor, eine Stadt ohne Autos, so eine große Stadt, was das für eine Stadt wäre.
Ich meine, in Paris machen sie das jetzt Stück für Stück und in Wien, keine Ahnung, also da sind wir jetzt im Lokalpolitischen, warum sie das nicht auf die Reihe kriegen, aber ich kann es mir gut vorstellen. Ja. Vor allem auch ich habe kleine Kinder, ich habe nichts dagegen, wenn die Autos alle verschwinden. Ja. Also das, außer meins.
Stell dir vor, wenn das...
Meins soll bleiben.
Naja, genau. Das ist der springende Punkt. Ja, naja, weg mit der. Und so eine Aussage, was viele Menschen treffen, der Mensch ist blöd. Und mit Ausnahme von mir natürlich.
Ja, natürlich, aber ich stehe ja nur im Stau, weil die anderen Trottel auch im Stau stehen. Ne?
Es gab vor vielen Jahren, weil es mir einfällt, da habe ich in einer Wohnung in Wien gehabt, bin ich runtergegangen den Neubaugassen. Ja, Fußgängerzone eigentlich.
Ja, bis ein kleines Stück bei der Mariestraße.
Ja. Bin ich runtergegangen und habe mir irgendwie gedacht, irgendwas ist da komisch. Ich habe es nicht einmal beim Namen nennen können. Halt irgendwas, aber was weißt du, wie man das ist, in seine Gedanken, denkt an mir so und geht durch den Neubau und so, irgendwas war da komisch. Dann bin ich zurück wieder gegangen, den Neubau gegossen und sehe auf einmal, die haben damals im Rahmen eines Kunstprojekts alle Schriftzüge
ich kann mich erinnern,
gelb abgeklebt.
Ja. Das ist ein paar Jahre her, ja.
Und dann merkst du, was Schriftzüge, die irgendwo stehen, die man gar nicht bewusst wahrnimmt, was das mit uns macht. Mhm. Wie tief das in uns reinkommt. Information, das ist Information. Das haben wir schon im nächsten Thema. Vielleicht ist alles nur überhaupt Information, das mit der Materie ist alles ein Blödsinn. Wissen wir auch nicht, kann auch sein. Spricht wieder für den Bitcoin vielleicht.
Spricht für den Bitcoin. Ja. Ich meine, was, glaube ich, ganz wichtig ist, in einem Zwischenschritt, bevor alles virtualisiert wird und so weiter, ich meine, ich sehe das auch, aber ist halt sozusagen zumindest Stück für Stück sich dessen bewusst zu werden und die Kontrolle zurückzuerlangen. Das ist ja, wenn du sagst, du nimmst das, du gibst das Handy weg. Ja? Und das ist etwas, das den Bitcoinern wahnsinnig wichtig ist, innerhalb der digitalen Sphäre. Also da gibt es Kontrolle, da hast nur du die Kontrolle, da hat niemand andere die Kontrolle, auch nicht eine Notenbank oder eine Regierung. Und in einem harmlosen, das ist etwas, womit ich mich sehr viel beschäftige, unabhängig von Bitcoin, ich nutze dieses iPhone, aber man kann eben, wenn man sich dessen bewusst ist, auch schauen, okay, die App kommt drauf, die kommt nicht drauf. Und es ist unfassbar schwierig, die Disziplin zu haben, die Apps, die dich wirklich süchtig machen, wo du wirklich reinkippst, rauszuhauen. Also bei mir ist es zum Beispiel Twitter. Twitter ist mein Crack-Cocaine. Ja? In Wahrheit noch schlimmer sind sowas wie TikTok oder Instagram, oder das habe ich das Gott sei Dank nicht. Ja? Aber alles, was du runterziehst und dann sich neu, wo du immer neuen Content bekommst, endlos neuen Content bekommst, das ist darauf prädestiniert, dich permanent zu süchteln. Ja? Und das ist der erste Schritt, weil natürlich, ich meine, die Kamera, die Landkarte, ja, und 15 andere Funktionen dieses Geräts, der Kalender, ich meine, also mit einem Papierkalender könnte ich nicht arbeiten. Ja, da bin ich schon raus. Ja? Also das, auf die kannst du fast nicht mehr verzichten. Oder willst du auch nicht. Das ist deine Entscheidung, du willst nicht.
Naja, du müsstest dann eine Entscheidung für dich treffen. Das rede ich immer mit meiner Frau, mit der geliebten Regine, die ja viel minimalistischer ist als ich, die bis vor ganz, ganz kurzer Zeit nicht mehr Konto hatte. Hat ein Geschäft. Ist Friseurin oder Geschäft, aber hat kein Konto. Hat das alles nur mit Bar und so. Und sie merkt halt, dass es langsam immer enger wird. Also zum Beispiel wegen dieser depperten Umsatzersatz Corona-Covid-Dinger da, hat sie dann, das geht nur mit einem Konto, nicht? Hat sie ein Konto extra dafür. Ja, also sie sagt, naja, dort wo ich mitspielen will, spiele ich mit und dort wo ich nicht will, halt nicht. Ja? Und ich sage, das geht noch. Nur irgendwann wirst du eine Entscheidung treffen müssen, nämlich ein bisschen mitspülen geht nicht. Du wirst es nicht aussuchen können, da ist es angenehm und dort nicht. Du wirst eine Entscheidung treffen, bin ich da dabei oder bin ich nicht dabei.
Wobei Friseurin ist ein gutes Beispiel. Als Friseurin kannst du dich schon einfach offiziell nicht arbeiten und inoffiziell Haare schneiden und dafür zum Beispiel Bitcoin kassieren.
Naja, da brauchst du aber Kunden, die Bitcoin haben.
Nicht? Ja, oder also, Bargeld.
Egal.
Oder ja, du hast dich in Bastard zahlen.
Sowieso, aber jetzt nur rein von dem, wie weit ist man, kann man, dass ich bestimme, wie ich es benütze und ab wo beginnt der Zwang, dass du es benutzen musst. Das ist ja beim Auto genau das Gleiche. Ja, ich kann ein Auto haben, sage ich, ich habe ein Auto, das steht in einer Garage und wenn ich es brauche für etwas, um eine Last zu transportieren oder wenn ich es brauche, um in den Urlaub zu fahren, eine Reise zu machen, dann benutze ich es, sonst benutze ich es nicht. Ist ja gut. Ja. Und plötzlich verlierst du deinen Arbeitsplatz, kriegst einen Arbeitsplatz ganz woanders, wo du nicht mehr zu Fuß hin kannst. Ja. Und dann fährst. Und dann stehst du im Stau mit den anderen. Also das, es gibt zum Beispiel auch kein einziges Einkaufszentrum, dieses Shoppingcenter, wenn es keine Autos gäbe. Kein Mensch würde zu Fuß in die Shopping City Süd gehen.
Ja.
Es hängt alles mit allem zusammen.
Ja.
Ja. Und wenn du bei einer Sache Ja sagst, bist du automatisch schon irgendwo wieder mit einem Fuß weiter drin und immer tiefer und immer tiefer. Und ich funktioniere so jetzt, dass ich sehr gut mit dem Allen, ohne dem Allen sehr gut könnte. Das ist aber eine große Arbeit, dass man so weit ist, dass man sagt, ich brauche es nicht. Und ich bin mir auch der Konsequenzen bewusst. Also bei mir war es bei Corona, wie das war, die Pandemie und so, meine Haltung zu dem Ganzen habe ich auch kundgetan. Alle haben gesagt, na, du bist aber sehr mutig. Ich bin überhaupt nicht mutig, weil bei mir ist es wurscht. Es ist ganz, ich bin überhaupt nicht mutig, weil ich habe alles so gerichtet, bei mir ist es wurscht. Und wenn sie sagen, Herr Thüringen, wir wollen Sie überhaupt nicht mehr sehen, bei gar nichts mehr, dann sehen Sie mich halt nicht mehr und ich bin weg. Dann weiß ich, wo ich bin und ich weiß, wie mein Leben Plan B ausschaut. Wenn ich das aber nicht habe, ja, muss ich mitspielen. Wenn du das nicht hast, diesen Plan B für dich, wie könnte ein alternatives Leben für mich ausschauen, weil ich nie darüber nachgedacht habe und auch nie etwas dafür getan habe, nur darüber nachzudenken, ah, das wäre doch auch nett. So, wenn man Menschen erzählen, ja, na, dann baue ich halt mein Gemüse an und sage, hast du schon mal Gemüse angebaut? Das ist nicht so, dass man Gemüse anbaut und da ist Gemüse da. Ja, da halte ich ein paar Tiere, nein, so ist das nicht. Das ist nicht die Welt. So stellt man sich das nur vor. Das heißt, ich arbeite daran, dass ich sage, okay, bleib wach, ja, und in was ich investiere, wenn ich an eine Zukunft denke, ist nur an Fähigkeiten. Ich lerne immer mehr Fähigkeiten, darum sitze ich auch bei dir. Weil ich jetzt über was nachdenke und über was rede, wenn man vor einer halben Jahr gesagt hat, ich rede jetzt mit ihnen dann über die Bitcoin und über Wallet und über Handy, sage ich, was mache ich denn bei denen? Ja, aber nein, okay, warum nicht? Ich hole mir das an und ich werde in kurzer Zeit jetzt auf mein Wallet irgendwann Bitcoins aufspielen. Nur es ist mir wurscht. Es ist mir nicht wichtig. Ich fühle mich nicht als Teil einer Gemeinschaft jetzt deswegen.
Ja, ja.
Sondern
ist auch nicht
es
notwendig.
Ist, nein, es ist für mich einfach eine Spende als Wertschätzung den Menschen gegenüber, die ich kennengelernt habe und denke, hey, das sind echt total angenehme Leute. Es sind wie, auch wenn es total schräge Vögel teilweise waren, sie sind alle irgendwie, dass du es alle drucken willst und sagst, hey, ja, nur bitte, wir sind keine Gemeinschaft und keine Sekte, sondern einfach, wir tun das halt und sonst macht ja jeder was anderes.
Du hast mir, ich weiß schon nicht mehr, ob das in dem Interview war oder vorher erzählt, dass du als Schauspieler ja eigentlich ein Student der Menschen bist.
Aber ich hätte, glaube ich, am Anfang gesagt, ja.
Und damit du weißt, was du da eigentlich darstellst, ne?
Um zu verstehen, wie das Ding ist, in dem Fall die Figur, ja, funktioniert.
Und was mich fasziniert bei dem Weg, den du jetzt gerade beschrieben hast, du hast dir ja über all diese Dinge offenbar schon intensiv Gedanken gemacht, schon vorher und auch viel selber mitgemacht, dass du jetzt über die Menschen zu dem Thema eigentlich gekommen bist. Also über die Leute, die du dort kennengelernt hast und weniger über das Abstrakte und auch weniger über deinen persönlichen Need, sondern eigentlich über diese Begegnung.
Vielleicht ist es auch deswegen, weil letztendlich, wurscht was für eine Technologie es ist, irgendwo an irgendeinem Ende sitzt ein Mensch. Mhm. Und der oder die ist das Entscheidende. Egal, ob es der Konsument ist oder ob es der ist, der es in die Welt geschickt hat. Ja, das ist das Entscheidende. Weil das ist das Lebendige bei dieser langen Kette. Und das ist genau der Grund. Also mir hat irgendwann einmal ein Freund von mir erzählt, der verdient 8.000 Euro im Monat nur mit so Krypto. Der hat weiß ich wie viel Krypto und hin und her.
Was das ist ja ein Scam, ne?
Was?
Was ist ja ein Scam? Sicher irgendein Pyramidenspiel-Geschichte.
Der hat mir nur gesagt, ja, 8.000 und Ding und der. So, ja, von dem lebst du. Ja, das geht gut, dann kann ich bei das machen und das. Ja, okay. Ja, und das hat mich aber nicht einmal irgendwie interessiert.
Wann war denn das?
Noch nicht lange her. 2 Jahre.
Ja, das sind also diese, ich verdiene so und so viel im Monat. Es wird halt rund um Bitcoin und Krypto, ja, bauen die Leute unglaubliche Betrugsmaschinerien auf, die meistens auf so Multilevel-Marketing. Mhm. Kennst du das?
Wo
du
das, ja, ich kann mir das vorstellen.
Tupperware,
ja.
Ne?
Einer erfindet es.
Ja.
Ja, hat das, was er verkaufen will, gratis, nämlich diese Coins oder wie man das nennt, diese,
genau,
Währung.
Genau.
Und wenn recht viele Idioten die auch haben, dann verkauft das.
Im Großen und Ganzen.
Also, genau, das ist so.
Und da gibt es, ja, leider Gottes, ja, da gibt es leider, jetzt ist gerade in Kärnten ein ganz großes derartiges System vor Gericht. Wir hatten das auch vor 4 Jahren im letzten Bullrun, da habe ich damals bei der Presse gemeinsam im ORF auch viel recherchiert. Mhm. Optiment hat das geheißen. Und da wird den Leuten halt versprochen, sie wären reich, und reich werden aber nur die, die ganz oben sitzen und vielleicht noch 2, 3 Hanseln drunter, ja, und dann hörst du immer diese Geschichten, da gibt es immer einen, das ist ein bisschen wie mit dem Glücksspiel. Mhm. Ne? Ich habe mal vor, du bist ja das Favoriten, ne?
Ja.
Ich habe, kennst du das Magazin Datum? Das Monatsmagazin Datum, na, das gibt es schon seit einiger Zeit. Na. Wie ich Journalismus studiert habe, hat das gerade angefangen. Also spezialisieren sich auf lange, wirklich tiefgehende, super qualitative Geschichten und Reportagen. Ich habe damals eigentlich meine besten Geschichten, die ich je geschrieben habe, waren die ersten 3. So, da war ich naiv und habe mein Talent voll ausgelebt, und nachher ist es bergab gegangen. Und da haben sie gesagt, na, fahrt nach Favoriten und macht eine von diesen klassischen Integrationsreportagen. Weißt du, so. Die Leute, weißt du, da kommen von überall her, Türkei, Jugoslawien. Und wir haben dann wirklich eine Woche dort und haben mit den Jugendlichen viel Zeit verbracht, die dort in den Jugendzentren und so weiter. Und dann bin ich nach einer Woche, habe ich gesagt, Vorsicht, wir machen da jetzt keine Integrationsreportage, weil das haben wir eh schon 1000 Mal gelesen und so weiter. Die sind alle glücksspielsüchtig. Damals war nämlich diese Geschichte mit dem kleinen Glücksspiel noch ein Riesenthema.
Okay.
Das haben sie in der Zwischenzeit abgeschafft, okay, oder eingeschränkt. Und da war die Story genau die. Ne? Der Freund von einem Freund hat vor 3 Wochen 5.000 Euro an so einem Automaten gewonnen und hat 3 Tage lang durchgefeiert und alle haben Geld gehabt. Und die Story hält dich dabei. Und dann, wenn du 50 Euro hast als 17-Jähriger, weil da müssen jeder reinkommen, 16-Jährige, wenn du 50 Euro hast, fütterst du in den Automaten, und wenn du Glück hast, kommen 200 aus, kannst du das übers Wochenende versaufen. Und wenn du Pech hast, hat ein anderer gewonnen und versaufst dem sein Geld. Aber die sind alle da reingerutscht und es war wirklich so ein richtiges Volkssport. Ein richtiger Volkssport. Ganz, ganz furchtbare Geschichte, weil wenn du anfängst, da haben wir mit der Polizei geredet, die haben gesagt, ja, Beschaffungskriminalität für Drogen kennen wir nicht, aber Beschaffungskriminalität für Glücksspiel haben wir die ganze Zeit, dass die Leute stehen, damit sie zocken gehen können. Ja. Also, und das hast du natürlich jetzt, verlagert sich in diesen Krypto-Bereich, darüber haben wir noch gar nicht geredet, hinter Bitcoin, dieses Ganze, alles, was nicht Bitcoin ist, ist im Grunde Betrug. Mhm. Ja. Und das aber in einer unfassbaren Abstufung. Das geht von relativ harmlos, aber trotzdem langfristig nicht funktionieren, bis hin zu einem kompletten Betrug, also richtigen, als Abzocke aufgesetzten Ding, wo einfach die ärmsten Damen eigentlich abgezockt werden. Mhm. Ja. Und das ist leider Gottes sowas. wahrscheinlich ja. gewesen.
Aber dahinter, hinter dem, dass du das überhaupt machst, so etwas, steht ja wieder Energieverrechnung. Das heißt, ich habe geringer Energieverbrauch und bekomme dafür sehr viel Energie geliefert, weil Geld ja dann auch Energie ist für die. Ja? Und das zieht sich durch alle Lebensbereiche. Es geht immer um Energieverrechnung. Warum fahren Menschen in der Stadt eine Strecke, wo sie zu Fuß Viertelstunde gehen mit einem Auto und nehmen dann eine Viertelstunde Parkplatz suchen, dort an Ort und Stelle in Kauf? Ist vollkommen irrational. Aus einem einfachen Grund. Weil ihr System, das was immer ständig deinen Energieverbrauch rechnet, sagt, du sparst jetzt Energie. Und das ist aber ein Wesen des Lebendigen. Also man kann das Menschen nicht einmal vorwerfen, dass sie versuchen, mit möglichst wenig Aufwand zu möglichst viel zu kommen. Das nennt man zwar vielleicht Gier, aber das ist, glaube ich, nicht Gier, sondern das ist einfach, dein System sagt ja das. Warum fressen Menschen so viel Zucker? Mhm. Weil das System merkt, Energie, Energie. Und das sagt nicht halt. Mhm. Also, wenn du jetzt so viel Salat fressen müsstest in Kalorien, das irgendwann mal aufhören. Also das tut mir jetzt nicht gut.
Nein, deswegen besteht ja jede Nachspeise aus Zucker und Fett, weil da sagt der Körper nicht halt. Ne?
Ja, und weil das so ist, dass wir so funktionieren, macht die Lebensmittelindustrie nichts anderes wie in jeden Scheißdreck ein bisschen Zucker einzugeben, wo es das auch nicht brauchen würde. In die eingelegten Peperoni, im Speck, es ist überall ein bisschen Zucker. Weil einfach, die wissen natürlich, das macht was mit
dir. Bei uns ist das noch harmlos, in Amerika ist das schon ganz anders.
Stell dir das vor. Ja. Also wir betrügen uns eigentlich gegenseitig. Und die, warum mischen die das einen den Zucker? Weil sie auch wieder Energie wollen, nämlich halt das, was sie verdienen. Es ist immer dasselbe Spiel. Und wie kommen wir aus dem Wahnsinn raus?
Den wollte ich gerade fragen.
Das ist das einmal. Und das ist, und wie kommen wir aus diesem Wahnsinn raus? Das, ich glaube nicht, dass wir es von selber schaffen können. Das schaffen wenige auf individueller Ebene vielleicht, wo du wirklich daran arbeiten musst, dass du anders funktionierst. Es ist wirklich eine Arbeit, nicht Zucker zu fressen. Ich habe das eine Zeit lang gemacht, jetzt ist ja wieder Zucker und ich werde es wieder dann machen. Das ist wirklich eine Arbeit an dir selbst.
Aber ist die Kontrolle, ist nicht die Kontrolle über das eigene Leben zu bekommen und ultimativ sozusagen unter Anführungszeichen das gute Leben zu leben, immer Arbeit an dir selbst?
Immer.
Eben.
Es geht dabei immer um diese Daseinsmächtigkeit, dass ich mit dem, was ich bin, mit meinen Fähigkeiten, sowohl die Fähigkeiten, die ich habe, also die Fähigkeiten, mein Leben gestalten kann. Ja, entweder in die eine Richtung oder in die andere.
Aber das war vor 2000 Jahren auch so. Ohne Computer, ohne Handy,
natürlich,
ohne Bitcoin,
alles. Das ist aber Leben.
Ja.
Das ist nicht normales Leben, weil eine Fähigkeit kann nicht gestalten.
Ja.
Ja, das kann nur reagieren. Aber das wäre es, was wir sind. Eigentlich Gestalter. Ja, und nicht jetzt auf einer esoterischen Ebene, wir sind Gestalter der Realität. Nein, sondern ich könnte mein Leben gestalten. Ich stehe ständig an einer T-Kreuzung, wo es heißt rechts oder links. Und ich kann nicht beide gehen. Ich kann nur den einen gehen oder den anderen. Ich kann nicht sagen, naja, beide ausprobieren und so. Das geht halt ganz einfach nicht. Das heißt, ich muss pausenlos in meinem Leben Entscheidungen treffen. Und Entscheidungen treffen ist für die meisten Menschen eine unglaubliche Herausforderung, weil es so viel Energie kostet.
Mhm.
Ja, und da sind wir wieder bei der Energie. Das heißt, es ist uns doch lieber, wenn uns irgendwer am Freitag sagt, was wir am Montag tun dürfen.
Ja.
Ja.
So, wer dazu erzogen?
Welche Heizung wir verwenden dürfen, welche wir nicht, welche Autos jetzt gut sind. Gott sei Dank sagt mir das was.
Ja.
Und so ist es, dass wir es delegieren. Wir delegieren aus Bequemlichkeit Entscheidungen, dass andere für uns entscheiden. Und jetzt in letzter Konsequenz sagt mir Spotify, was für eine Musik ich damals gehört habe. Und wenn das dann auch noch stimmt, dann gibt es keinen Einspruch, weil es ist einfach super.
Aber dass du selbst Handlungen setzen musst und dass du selbst auch die Kontrolle hast dann, hast du das immer gewusst oder bist du da drauf gekommen? Weil ich bin da erst relativ spät drauf gekommen.
Also okay, auf einer bewussten Ebene habe ich eben zur Jahrtausendwende so angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, aber auch durch eine Inspiration. Ich habe ein Buch gelesen, wo es um die Macht der Bedürfnisse geht von der Grönemeyer. Und die verwendet diesen Begriff Daseinsmächtigkeit immer. Ja, der moderne Mensch und seine Daseinsmächtigkeit. Und immer so, okay, was meint ihr damit und so. Und dann haben wir gemerkt, okay, jetzt verstehe ich, worum es da eigentlich geht. Und ich habe das Glück, dass ich aus einer Zeit komme, wo man für gewisse Dinge, um das ein Gerät nutzen zu können, eine gewisse Daseinsmächtigkeit braucht. Sprich, um ein Auto zu benutzen, hast einigermaßen verstehen müssen, wie das funktioniert. Mhm. Was ist der Vergaser, was ist die Kupplung? Ja, du hast es sogar ein bisschen, wenn es im Notfall ein bisschen selber reparieren können. Ja? Das ist Daseinsmächtigkeit. Dass du einfach das, was du benutzt, ja, die Dinge, sie verstehst, was sie sind, ja, und falls sie nicht funktionieren, reparieren kannst. Dinge reparieren ist was sehr was Schönes.
Das übrigens. Ist übrigens bei der jetzigen Zustand der Technologie Bitcoin, hast du das noch. Du musst es jetzt verstehen, um es wirklich nutzen zu können.
Okay, aber da sage ich dir, Nico, ich kann Bitcoin nicht verstehen. Ich kann auch eine Blockchain nicht verstehen. Bei mir, ich bin Maschinenbauer. Ja, hört das Verständnis auf, wenn ein Ding was tut und es ist nur ein schwarzes Kastel. Ja. Ich brauche, dass ich sehe, okay, Rad dreht sich, Gelenk, Hebel, dort gehört es geschmiert, die Kraft geht durch. Da ist das so, bin ich programmiert, ich verstehe das alles. Ich zerlege einen Motor und weiß genau, warum der was macht.
Aber ich bin aufgewachsen, 20 Jahre später, als der Computer plötzlich in unser Leben getreten ist und ich bin noch in einer Welt aufgewachsen, in der du verstehen musstest, was dieses depperte Computer-Kastel tut, damit du im Fall der Fälle es neu aufsetzen kannst, es neu programmieren kannst, damit es wieder funktioniert. Da genauso wie das Auto.
Da bin ich nicht eingestiegen.
Ja, ja.
Aber genau da bin ich nicht, weil ich war bei meinem ersten Computer, weiß nicht, was das war damals, ja, wenn er nicht gegangen ist, bin ich zu wem gegangen, der sich ausgekippt hat, was muss ich denn da machen? Also ich habe mich nie technisch mit dem auseinandergesetzt.
Aber das will ich damit sagen, dass wir heute bei Bitcoin in einer Situation sind, wie in den 80er Jahren oder 70er mit dem Auto und in den 90er mit dem Computer, dass diejenigen, nicht du und ich, aber diejenigen, die es können,
ja,
können heute mit voller,
das glaube ich,
mit hundertprozentiger, wie, was hast du gesagt,
die haben Daseinsmächtigkeit,
weil
es ihr Ding ist, weil sie wissen, wie es geht, technisch.
Ganz genau.
Genau.
Ganz genau.
Ja. Gut. Also auf dem Gebiet habe ich null Daseinsmächtigkeit.
Da muss ich immer darauf verlassen, dass die nächste Generation das irgendwie hinkriegt. Ja.
Dafür können die wahrscheinlich im Wald nicht Feuer machen ohne Feuerzeug.
Ja, wahrscheinlich
möglicherweise
nicht.
Möglicherweise.
Ja.
Das kann ich wieder.
Ja.
Ja. Und also, dann musst du entscheiden, was ist in deinem Leben wichtig, was ist dir wichtiger.
Aber darüber bist du drauf gekommen, hey, ich kann eigentlich mehr machen, als ich glaubt habe. Es ist weniger quasi von außen und ich habe da was in der Hand.
Na, für mich war eigentlich der springende Punkt, dass ich gemerkt habe, wie sich die technischen Dinge verändern. Auch Autos. Ja, dass plötzlich ich in ein Auto eingestiegen bin. Ich will schnell, ich bin eine Zeit lang auch schnell mit Autos gefahren, weil so ein Hobby war von mir. Auf Glatteis war aufgefahren und auf einmal leuchtet bei dem Auto alles auf und es sagt, das macht es nicht. Das war so ein Audi Allrad Turbo mit 300 PS, der einfach auf der glatten Straße alles Allrad hat, weil er gesagt hat, das ist jetzt gefährlich. Da hätte sicher irgendwann Schalter gegeben, wenn man das anschaltet. Dann habe ich gesagt, okay, das kann nicht sein, dass mir mein Auto sagt, was für mich gefährlich ist. Das will ich eigentlich gar nicht. Und so wird dann geschaut, wo ist es noch, in welchen Lebensbereichen ist es so, dass mir entweder irgendein Mensch, irgendeine Institution oder irgendein Gerät sagt, was für mich gut ist und was nicht. Und dann kommst du darauf, das wird immer mehr. Ja? Schau doch nur, du gehst in ein Lebensmittelgeschäft, kaufst irgendwas Verpacktes, schau mal, was da alles umsteht. Schau mal, was da, erstmal kannst du das nicht lesen, wenn es in einem gewissen Alter ist, ist so klar, es muss nur umstehen, weil irgendwer auf die Idee kommt, da muss umstehen, was genau, Kalorien, was für Dinge, vegan, das und das und, nein, Mindestablaufdaten, wir sind in einer vollkommen Gackerwelt drinnen. Wir orientieren uns an Punkten, die irgendwo umstehen, ob was richtig oder falsch ist. Uns fehlt sozusagen das Gespür dafür, was ist das Ding, was ich da angreife, tut mir das gut, tut mir das nicht gut, ich brauche irgendwo eine Anleitung, ja, oder einen Videorekorder programmieren. Das war ja auch so eine Challenge. Videorekorder ist
Die meisten Leute, die heute zuschauen oder zuhören, müssen jetzt googeln, was ein Videorekorder ist.
Was ein Videorekorder ist, ja. Da hast du die Zeit, hast irgendwie urkompliziert, damit du die Sendung genau, wenn sie ist, aufnehmen musst.
Meine Oma, Gott hab sie selig, war eine Virtuosin beim Videorekorder programmieren, damit sie die Barbara Salisch-Show aufzeichnen kann, während sie die Arabella Kiesbauer schaut.
Na bitte. Ja. Ne? Ja. Aber jetzt schau mal, worum es da geht. Da geht es darum, dass ich beiden Schwachsinn gleichzeitig dann doch auch schauen kann. Ja.
Heute, die Oma wird den ganzen Tag vor YouTube hocken und eine vor Irrsinn. Ja, ne? Wahrscheinlich mit zweifacher Geschwindigkeit, damit sie sich mehr reinziehen kann.
Ja, und dann brauchst du nur deinen Tag anschauen, deine 24 Stunden. Wie viel Zeit verwendest du für eigentlich Sachen, wo das ist nichts, die dir nur Energie kosten, weil du dich mit etwas beschäftigen musst. Ja. Ja. Früher war das so, das Verhältnis zur Bürokratie, wenn man irgendwo mit der Bürokratie zu tun hatte, Formulare auswählen, denkst du, was mache ich denn da jetzt eigentlich? Ja, das verschwindet jetzt ein bisschen. Ja, die Formulare werden weniger, jetzt geht es halt schon mit dem Handy, irgendwie irgendwo piep, 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 es geht alles einfacher. Ja, ist nur derselbe Vorgang. Und es werden aber mehr Vorgänge.
Aber die einzige Antwort, raus aus dem Wahnsinn, die einzige Antwort kann doch nur sein, dass du für dich selbst anfängst, die Kontrolle zu übernehmen in einem Lebensbereich nach dem anderen.
Genau.
Was anderes kann es ja nicht
sein. Es könnte nur sein, dass du einmal innehältst und dann sagst, okay, was habe ich heute alles gemacht? Ja, wo habe ich die Kontrolle gehabt und wo wäre ich nur von etwas bedient? Wo hänge ich praktisch an irgendeinem Stecker, ja, dass das überhaupt jetzt so funktioniert? Und dann könnte man, wenn ihm das als Aufgabe wichtig ist und dann auch thematisch interessiert, und ich kann jedem sagen, das ist wirklich eine total interessante Aufgabe, zu schauen, okay, wo bin ich jetzt noch Chef? Was kann ich eigentlich noch? Ja, was kann ich noch selbst? Und was kann ich eigentlich nicht mehr? Wo brauche ich Hilfe? Wo brauche ich Support? Ja, und wo kann ich es noch selber? Und dann könnte ein Ziel sein, dass ich schaue, okay, immer ein bisschen mehr selber können. Auch Dinge, die mich total gar nicht interessiert haben bis jetzt, aber einfach, wie geht es? Ja, es gibt Leute, und das passiert ja, das ist ja nicht so, das machen ja viele Menschen, weil sie merken, sie brauchen es. Die machen einen Kurs, wie mache ich ein Messer? Die bauen sich ein Messer selbst. Das ist so ein 4-Tage-Kurs, da lernst du Stahlschmieden, alles, ja. Und dann hast du nachher, gehst du mit deinem selbstgemachten Messer raus. Und da entsteht etwas in dir, es gibt eigentlich eh nur einen Begriff dafür, das ist Freude. Mhm. Das ist nicht Glück oder es ist einfach dieses, was ist Freude? Freude ist, wenn du mit dem, was du bist, das kennen wir, als Kind hat man das immer gemacht, wenn man irgendwas gebastelt hat. Man hat ein Lego gehabt, hat die Lego-Steine irgendwann Bogen gehabt und dann hat man angefangen, irgendwas zu basteln, ohne Plan. Und dann ist es irgendetwas geworden. Ja? Ein Raumschiff oder wurscht was, oder ein Haus oder eine Ritterburg, ganz egal. Und das Schönste war, wenn es dann fertig war und du hast es auf die Nacht auf der Kastel gestellt, neben dem Bett, und das Letzte, was du gesehen hast, bevor du einschläfst, war das, was du heute aus dir gemacht hast. Mhm. Und da empfindest du Freude.
Ja.
Und wenn man das schafft, dass man immer wieder Dinge ins Leben einbaut, wo man wirkliche Freude, nicht Befriedigung, Spaß, Glück, Gaudi, wo der andere auf die Schulter klopfen, das ist ja das, was wir auch brauchen. Wir brauchen ständig, wenn der uns auf die Schulter klopft, wie gut wir eigentlich sind. Du wirst immer Anerkennung haben von anderen Menschen. Mhm. Wenn du für dich selber was baust, ein Lego oder so wie ein Holzhüttenbauer, da brauche ich nicht, dass mir jemand sagt, das ist gut. Ich weiß, was ich getan habe.
Es muss aus dir kommen.
Ja. Aber wenn wir nur in der äußeren Welt verhaftet sind, dass uns irgendwer bewertet, und das ist auch der Wahnsinn an diesem sozialen Medienscheiß. Ja,
ja. Ja, ja. Aber wenn du
was das mit uns macht.
Du kannst nur selbst bestimmt bewerten, das, was ich jetzt getan habe, habe ich gut getan, wenn du in deiner eigenen Autorität zumindest ein bisschen vertraust. Ne?
Ja,
nur dann geht's.
Genau. Ja. Und wenn wir das verlieren, also jetzt als Gesellschaft überhaupt, dass ChatGPT in Aufsatz schreibt, und wenn ich gute Note bekomme, reicht es, dann, ich glaube, wir verarmen seelisch, geistig, wir sind nicht das, was wir eigentlich sein könnten oder was uns bis jetzt zu der Entwicklung hingebracht hat, wo wir sind. Da sind ja tolle Sachen passiert, viele Grauslichkeiten, muss man auch sagen, in der Geschichte, aber es sind auch wahnsinnig tolle, unglaubliche Dinge. Ich meine, dass wir fliegen können mit einem Flugzeug oder irgendjemand, und was wir alles zusammengebracht haben. Ja, das ist toll, aber das kommt immer aus dem, weil ich es schaffe und mache. Ich habe nur jetzt die Befürchtung, dass mit der technischen Entwicklung jetzt wir an einen Punkt kommen, wo das ein Ende finden kann, weil wir es dann jeder nicht mehr selber machen kann. Und was wir noch bräuchten und lernen müssten, wieder Zeit investieren und Hingabe und Energie investieren in Dinge, wo wir sicher sein können, dass wir kein Ergebnis sehen werden. Mhm. Und das ist auch was, was für mich für den Bitcoin spricht.
Ja,
ich werde jetzt mal diese Bonds kaufen, wer dort einer, es
weißt
ist
du, wurscht. Wie viele Menschen weltweit, es sind wahrscheinlich inzwischen Millionen von Menschen weltweit, die in dieses Projekt Zeit und Energie stecken, auf die eine oder andere Art und Weise. Manche, weil sie glauben, dass sie das bereits als Business machen, aber auch ein Business ist ultimativ in meinen Augen, also ein Unternehmen ist ultimativ in meinen Augen eine dienende Aufgabe. Du dienst deinen Kunden und bekommst dafür etwas. Ja? Aber viele machen es auch wirklich aus reiner Freude an der Sache und aus reiner, weil sie beitragen wollen
zu dem Projekt. Ohne das Ergebnis jemals zu sehen.
Ohne das Ergebnis jemals
zu sehen. Die den Kölner Dom gebaut haben.
Ja.
300 Jahre haben die gebaut am Kölner Dom. Also die angefangen haben, sie sagen nie einen Dom.
Also die Bitcoiner von heute, mich eingeschlossen, die in irgendeiner Form was beitragen zur Entwicklung dieses Dings, dieses Netzwerks, werden natürlich das Endergebnis nicht sehen. Wobei dann ist die Frage, der Kölner Dom war irgendwann fertig, Bitcoin ist in dem Sinn nie fertig. Ja, das heißt, was ich persönlich bin über die, also ich bin beim Stoizismus gelandet. Hast du mich damit schon mal beschäftigt?
Also nichts ist wichtig.
Nein, nicht nichts ist wichtig.
Nichts ist wichtig.
Ja. Nein, sondern eigentlich so, es gibt ein paar Grunddinge, aber eigentlich geht es darum, dass du irgendwann feststellst, es gibt Dinge, die kannst du verändern, genau. Dinge, die kannst du nicht verändern. Und wenn du eben anfängst, und ich glaube, das haben wir auch gemeint, wenn du anfängst mit den ganz großen Dingen, was ist mit 9-11? Ist der Irakkrieg deswegen oder deswegen passiert? Das ist super spannend, ja. Aber am Ende des Tages wirst du eine Antwort nie bekommen, also wenn du sie bekommst, ist es irrelevant.
Genau. Ja? Und vielleicht falsch.
Oder vielleicht wer?
Falsch.
Ja, aber wie du deinen Tag verbringst, das ist relevant.
Genau.
Welche Gedanken du hast, wie du mit deinen Mitmenschen umgehst, mit deinen Kindern, deiner Familie, das ist relevant. Und das kumuliert sich, wenn du es positiv machst, auch mit deiner Zeit. Weil dieselben Menschen, die mit dem Auto fahren und dann eine halbe Stunde im Kreis fahren, ja, die sparen sich Energie, aber denen ist auch ihre eigene Zeit nicht wichtig, weil in der Zeit könnten sie ja auch was Produktives tun. Ja,
sie könnten gehen, das würde den
das Körper, wäre ja zum Beispiel Körper gut. Ja? Also was ich damit meine ist, ich bin bei dir, und was mich an den Stoikern so beruhigt, und das ist gar nicht so kompliziert, das sind auch nicht viele, da musst du auch nicht 100 Bücher lesen, da geht es eher darum, dass du das im Leben anwendest. Aber was mich daran so beruhigt ist, dass die halt vor 2000 Jahren dieselben Probleme hatten. Ohne Handy, ohne Strom, es war genau dasselbe Ding. Und um es jetzt positiv zu wenden, wenn du sagst, wie kommen wir raus, dass wir natürlich heute durch die digitalen Dinge auch vielen Menschen Freiheit geben und Zeit geben, diese Dinge vielleicht zu entdecken. Du kannst die Zeit nutzen, indem du dich einfach nur berieseln lässt die ganze Zeit, aber du hast auch Zugang zu dieser ganzen Weltbibliothek an Wissen und kannst irgendwann einmal sagen, okay, jetzt nehme ich mir 5 Minuten und lese ich mal, keine Ahnung, Seneca oder Marc Aurel oder die modernen Interpretationen und kommst drauf, fuck, da gibt es ja noch was ganz anderes. Und Bitcoin ist so ein Türöffner in diese, sage ich jetzt mal, Eigenverantwortung, weil in dem Moment, wo du Geld in diese Information verwandelst, die nur du hast, das ist auch irrsinnig scary, ja? Weil du plötzlich, da kannst du nicht, bei Bitcoin kannst du nicht bei der Bank anrufen und sagen, wo ist meine Kohle? Wenn du das Passwort verloren hast, ist es einfach aus. Dann musst du wieder arbeiten gehen, neues Geld verdienen. Und diese Eigenverantwortung, die da durch die Hintertür reinkommt, die führt dann dazu, dass die Leute, die du bei der Bitcoin-Konferenz triffst, im großen Teil angenehm sind, weil sie mit diesen Dingen bereits konfrontiert sind. Teilweise unterbewusst, teilweise total bewusst, teilweise seit Jahren, teilweise seit 5 Minuten, aber sie sind am Weg.
Ich glaube ja, jetzt abschließend, dass das, was ich kennengelernt habe auf der Bitcoin-Konferenz, dass das, was die Menschen dort machen oder bewirken, oder worüber sie sprechen, viel, viel größer ist als der Bitcoin selbst. Mhm. Sie sagen zwar, wir brauchen ein anderes Geldsystem, um die Welt zu verändern, das ist viel zu wenig. Aber das, dass sie das tun, wie sie es tun, das ist schon eine Veränderung, auch wenn das Geldsystem nicht verändert worden ist, noch.
Das ist korrekt.
Das ist für mich so das, dass sie eigentlich sagen, okay, wir machen jetzt was. Wir tun es ganz einfach. Ja. Und das für mich auch so das Gefühl war, da bin ich irgendwo daheim. Ja, da bin ich daheim. Ja, das ist da könnte ich noch 14 Tage auch bleiben. Ja, und alleine, ja, die Burschen, die dort das Eis gemacht haben und verkauft haben, wer so gutes Eis macht, kann kein schlechter Mensch sein.
Roland, ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort.
Ja.
Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, gern. Ja.
Ich glaube, wir setzen das fort bei Gelegenheit.
Ja.
Auf deiner Reise mit Bitcoin, aber auch alles andere. Ja. Keine Ahnung.
Ja.
Irgendwann in einem Jahr oder so.
Ja.
Und schauen, wo du stehst. Weil ich glaube, dass diese Fragen, die wir da besprochen haben, wirklich viele Menschen angehen. Wenn man dich sucht, findet, wenn du, keine Ahnung, wenn man dich sehen will auf der Bühne, wo findet man dich?
Naja, wenn man wissen will, wo ich spiele, gibt es einen Spielplan im Internet. Da schaut man auch, Roland Thüringer spielt man, weiß man, wo ich spiele, und sonst findet man mich eigentlich hoffentlich nicht. Also ich lebe eher zurückgezogen, gehe auf keine Partys und so. Das war das, was mir in meinem Beruf eigentlich am meisten angeschreckt hat. So toll auch ist, dieses Rundherum, was nichts mit dem eigentlichen Beruf zu tun hat, sondern diese blinke Welt da rundherum.
Ja.
Naja, das ist grauslich. Also, ja, aber wenn man zuschauen möchte, was ich auf der Bühne mache, wenn das mich interessiert, das findet man im Internet, wo
im
sonst.
Im Internet, also jetzt haben wir zumindest eine positive Funktion, das Internet.
Ja, nein, es hat viele,
Internet
hat wahnsinnig viele positive Funktionen.
Das war ein Scherz. Aber auf Social Media bist du gar nicht.
Es gibt eine Facebook-Seite, aber das mache nicht ich selber, das macht meine Agentur, weil die glauben, das braucht man und das ist wichtig und das mag so sein. Aber diese ganze Twitter und so, das ist...
Ich kann dir empfehlen, lass es.
Das ist Suchpotenzial, ja.
Tu dir das nicht an.
Nein.
Vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist und dass wir das gemacht haben.
Danke.
Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von Was Bitcoin bringt. Wenn es euch gefallen hat, bitte hinterlasst uns 5 Sterne bei Apple und bei Spotify, folgt uns auf YouTube, schickt uns eure Eindrücke, eure Ideen, eure Anregungen, eure Vorschläge für Gäste und natürlich auch eure Kritik an hallo@wasbitcoinbringt.com. Was nicht unerwähnt bleiben darf, natürlich auch Value for Value. Dieser Podcast läuft über das Lightning-Netzwerk in allen Kanälen. Man kann streamen, man kann spenden. Es gibt einen Spenden-Button auch auf wasbitcoinbringt.com inzwischen. Und diese Dinge sind auch wahnsinnig motivierend, wenn da ein bisschen was reinkommt, wenn ihr das nutzt. Es macht wirklich viel Freude, als Bitcoiner für Bitcoiner zu arbeiten.
Die Veröffentlichungen in diesem Podcast sowie die darin enthaltenen Hinweise, die im Begleitmaterial gesetzten Links, dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung, Anlageanalyse noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Insbesondere kann eine Anlage oder sonstige Beratung dadurch nicht ersetzt werden. Die in den Veröffentlichungen erhaltenen Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit ohne weitere Benachrichtigungen geändert werden. Die Inhalte richten sich ausschließlich an natürliche Personen. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen, Informationsquellen, daraus resultierenden Haftungen oder Schäden jedweder Art übernommen. Eine Haftung für leicht fahrlässiges Verhalten wird jedenfalls ausgeschlossen.